Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze natürlich wie immer ungeschnitten, unzensiert und werbefrei, meine Freunde. Und heute bei mir zu Gast ist Gunnar Kaiser. Und jetzt sollten die meisten doch hoffentlich diesen Namen schon mal gehört haben, denn ich muss sagen, Gunnar macht wirklich schon seit gut, wahrscheinlich schon länger als einem halben Jahr, aber ich verfolge ihn jetzt wirklich schon seit gut einem halben Jahr und die Arbeit, die er macht, ich finde es einfach klasse. Es ist einfach Berichterstattung mit Mut. Also damit will ich sagen, er hat die Eier noch am richtigen Fleck, das Herz natürlich auch, aber er hat wirklich auch noch Eier, Sachen anzusprechen und vor allem auch Sachen auszusprechen. Und das schätze ich sehr, vor allem in der heutigen Zeit, wo man vor Virtue Signaling nicht mehr verschont bleibt. Jeder versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Jeder versucht, mitzumachen und so zu tun, als wäre er hier in irgendeiner Weise erhabener. Im Allgemeinen verspüre ich in der Öffentlichkeit auf Social Media auch eine sehr starke Trennung, eine sehr starke Verurteilung, wenn man eben auch mal schon nur sich Gedanken darüber macht, hey, wie sieht es eigentlich mit meiner Freiheit aus? Also auch solche Fragen können mittlerweile nicht mehr gestellt werden und genau hier fängt es bei Gunnar Kaiser an. Hier sagt er, nein, wir haben alle das Recht auf freie Debattenräume und ohne diese Debattenräume haben wir ein großes Problem, denn so wird die Meinung wirklich fabriziert. Es ist dann eine einseitige Meinung und das führt nicht zu dem Ergebnis, was wir, würde ich jetzt mal sagen, alle in unserem besten Interesse als das beste Ergebnis für alle bezeichnen. Denn am Ende des Tages leben wir vom Diskurs, leben wir davon, auch die unangenehmen Themen anzusprechen, uns selbst natürlich auch zu konfrontieren. Das ist ja auch etwas, was ich mit The Chainless Life hier versuche, den Leuten beizubringen. Du kannst Glück nicht hinterherjagen. Du kannst das Glück nur erfahren in dem Moment. Und solange du versuchst, dem Glück hinterherzurennen, rennst du dran vorbei. Und genauso ist es auch bei solchen Themen. An solchen laufen nämlich die meisten Leute auch wirklich gerne vorbei und beschäftigen sich nicht damit und tun so, als wäre das ganze Thema nicht so schlimm. Man fängt es an runterzuspielen, man fängt an es zu rationalisieren, das sehe ich auch sehr oft jetzt. Und das führt dann eben dazu, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, an dem wir eigentlich gar nie ankommen wollten. Und genau hier sprechen wir jetzt auch mit Gunnar Kaiser über verschiedenste Themen. Wir machen verschiedene Loops auf. Ich habe ihn vor allem natürlich auch, weil er nicht nur Philosoph und YouTuber ist, sondern auch Lehrer bis vor zwei Wochen war. Offiziell ist er natürlich immer noch Lehrer, aber jetzt nicht mehr angestellt. Ich denke, Gunnars Qualitäten können auch besser eingesetzt werden durch seinen eigenen Purpose. Und auch über das reden wir, wie eben dann auch Gunnar das ganze Thema in Bezug auf Schule besser machen würde. Masken in den Schulen, brauchen wir das wirklich? Irgendwelche PCR-Tests vor dem Unterricht, sind das wirklich die Maßnahmen, die die Kinder verdient haben? Das und vieles mehr werden wir jetzt in den nächsten 90 Minuten besprechen. Und deswegen wünsche ich mir jetzt auch von dir, dass du diese Folge nicht nur hörst, sondern sie dann, wenn sie dir gefällt, auch mal teilst mit deinem kompletten Netzwerk. Denn genau so geht es mit Informationen. So, wir sind nicht das deutsche Fernsehen, aber wir sind ein unabhängiger Podcast, der genau deswegen auch wirklich Themen besprechen dürfen, weil wir auch niemanden haben, der uns dafür bezahlt, diesen Podcast hier zu machen. Das ist doch mal geil. Es gibt keinen Werbepartner draußen, der mir sagen kann, Mischa, red nicht über diese kontroversen Sachen. Deswegen sind wir hier auch unzensiert. Deswegen sind wir hier auch unabhängig, weil wir werbefrei sind. Und deswegen gibt es eine kleine Anzahl von Menschen, momentan reden wir von 220 Menschen, die verstanden haben, wie das Ganze funktioniert und das sind meine Patreons. Das sind Leute, die diesen Podcast hier unterstützen und zusätzliche Bonus-Perks kriegen, wie zum Beispiel ihre Fragen an meine Gäste zu stellen. Das heißt, in dieser Folge haben wir auch ein paar Fragen für Gunnar gehabt aus der Patreon-Community. Zusätzlich mache ich dort auch selbst monatliche Q&As, stehe im direkten Kontakt mit der Community und liefere auch diese Podcasts hier 24 Stunden vorher und Zusätzlich dazu gibt es auch Workshops, Livestreams in dem Fall geplant. Und dort baue ich, wie gesagt, auch meine kleine Community auf für Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen, die über andere Themen auch informiert bleiben wollen, wie ich eben auch zu Themen wie offene Beziehung, Polygamie stehe, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lasse und eben auch wirklich in touch bin mit der Community. Und das alles, das ist wie gesagt Patreon. Wenn dich das Thema interessiert, www.patreon.com/JanesLife. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und es würde mich natürlich freuen, dich dort im engeren Kreis begrüßen zu dürfen. So, und jetzt geht's los, meine Freunde. Viel Spaß mit Gunnar Kaiser.
Das sind so ein paar Leute, die hier in Italien eine Art Seminarzentrum aufbauen wollen. Wir wollen dann eben Kultur, Bildung, Literatur, Philosophie so ganzheitlich wie möglich, auch Ernährung und so weiter, hier in einem schönen Anwesen in Umbrien machen. Und deswegen sind wir gerade hier und suchen uns ein paar schöne Anwesen, die dazu passen können.
Ah, das ist interessant. Das klingt fast ein bisschen ähnlich wie das, was ich auch vorhabe in Thailand. haben wir schon guten Gesprächsstoff hier.
Wo ist das? Auf Koh Phangan oder wie das heißt?
Ja, genau, Koh Phangan.
Ach, so, super. Da hat mir der Nils Kahle letztens von erzählt, dass er das auch da machen will. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel.
Ja, genau, wir sind ja gute Freunde.
Ah, okay. Ja, dann schließt sich der Kreis.
Kleine Welt, gell?
Ja, dann hat man was in Europa, ein bisschen was in Asien. Das ist ja ganz gut, wenn die wie Pilze aus dem Boden schießen.
Ja, genau, das war auch meine Idee, so Hubs. Ich sehe es so ein bisschen wie Hubs, dass man so 3, vielleicht auch 4, aber aktuell habe ich so 3 im Kopf.
Mhm, genau.
So 1 Thailand, das ist so Asien abgedeckt, auch falls es mal brenzlig wird, auf der Insel. Dann jetzt aktuell bin ich gerade in Florida. Also hier muss ich sagen, ist okay, ja, geht gut. Und Portugal ist auch so ein Ort, den ich sehr respektiere. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Portugal so ein bisschen auseinandergesetzt hast.
Ja, total, total. Ich höre viele positive Sachen darüber. Für mich ist es wichtig, dass es in der Nähe von einem deutschsprachigen Gebiet ist, wo man nicht fliegen muss, sondern dass man mit dem Auto noch hinkommt und auch nicht zu lange fahren muss. So, das sind so meine Kriterien. Deswegen ist Portugal ein bisschen aus der Verlosung raus.
Stimmt, stimmt. Und Italien, ist es jetzt, wo genau ist es in Italien? Darf man das sagen?
In Umbrien.
Umbrien, okay.
Ja, das ist in Umbrien. Also es ist ja noch nicht gekauft und Italien ist auch noch nicht fix, aber das ist sozusagen meine erste Anlaufstelle auch gewesen. Und ich finde, es hat auch sehr viele Vorteile. Und es ist halt so in der Mitte, ne?
Und wie kam diese Idee zustande? Ist es organisch entstanden? War das schon lange in deinem Kopf?
Ja, in dieser Form noch gar nicht so lange. Ich wollte immer auswandern. Ich wollte immer dann alleine irgendwo am See sitzen, in der Hütte am See und für mich einfach schreiben und lesen. Und erst seit Dezember ist es dazu gekommen, okay, das mit einer Gemeinschaft zu machen, Lebensgemeinschaft, einfach ein paar coole Leute zu finden, die eben sich gegenseitig auch dann so ergänzen können. Und dann halt noch diese Seminaridee, weil ich seit längerem schon Seminare mache, aber nie so einen festen Ort hatte. Und dann zu sagen, lass uns doch dort gleichzeitig auch Seminare anbieten. Und dann viele Leute gekommen sind, also, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich könnte da auch was anbieten, auch aus der Richtung Ernährung, Sport, Gesundheit und sowas, Achtsamkeit. Da wurde das immer ganzheitlicher und so. Dadurch ist es entstanden.
Ja, das ist so lustig, dass du jetzt mit dem kommst. Das sind genau, also Achtsamkeit ist genau so ein, das ist doch ein Schulfach, so. Mhm. Selbstbewusstsein und Achtsamkeit. Mhm. Das ist doch, ja, das muss doch sein.
Ja, es ist ja auch so wichtig, ne? Und wir übersehen es so viel, aber jetzt, das ist ja das Großartige an der Krise, jetzt merken es alle, wir brauchen da noch was, ne? Da fehlt uns was Wichtiges in unserer Welt und das könnte die große Chance sein, die darin liegt.
Das ist meine Frage, die ich mich regelmäßig stelle aktuell, Gunnar. Du hast es gerade gesagt, jetzt langsam merken wir es alle. Und ich frage mich immer, sind wir nicht nur gerade wieder in unserer Bubble und denken, alle merken es? Weil hier in Miami, also allgemein in Amerika, ich sag dir, es gibt viele, die es nicht merken. So rein von meinem Gefühl her. So.
Total. Also mit alle ist natürlich wirklich nicht alle gemeint, sondern alle, die irgendwie, sagen wir mal, interessiert sind, wach sind, aufgeweckt sind, die es wissen wollen. Davon merken es immer mehr. Und ne, da gehen ja auch durch diese ganze Leute, die Bücher lesen über Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung und so weiter, da gehen ja auch die Risse dadurch, oder sagen wir mal, das sind so mehrere Seiten. Aber da kommt jetzt zumindest sehr viel auch zusammen. Ne? Klar, ich denke schon lange nicht mehr in solchen Dimensionen, du musst die Massen erreichen oder du musst irgendwie das Volk aufklären und so weiter. Ich glaube, der Anspruch ist einfach zu groß. Das macht dich nur kaputt, das macht dich ohnmächtig. Du musst immer warten oder bist immer unzufrieden und du bist nicht in deinem vollen Potenzial. Du siehst immer, ich könnte noch mehr tun, aber es ist wie halt Sisyphos den Stein hochschleppen. Aber dann sich zu konzentrieren auf die ich erreichen kann, die auch mich erreichen wollen, und dann geht es zusammen und schon ist es viel mächtiger.
Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich merke das auch, weil wenn du dich halt immer auf das fokussierst, was du nicht hast, das ist auch wieder so eine Leere, die in dir entsteht. So dieses Gefühl von, ach, diese ganzen Leute, die wachen nicht auf, das ist frustrierend und so. Und am Ende des Tages ist ja jeder auf seiner eigenen Reise. So.
Ja, total. Da gehört ja auch dann dazu, diejenigen, wo man manchmal so ein bisschen despektierlich vielleicht sagt, Schlafschafe und so weiter, diejenigen auch als Teil von sich selbst anzuerkennen, ne? Und dass man sagt, ja, und auch ich habe Teile in mir oder war auch mal so, sagen wir so, und hatte auch meine Gründe, so zu sein, und ich habe immer noch Teile in mir, wo ich die Augen verschließe oder wo ich in der Angst bin und wo ich einfach sozusagen mich schnell retraumatisieren lasse durch gewisse Worte auch und Ereignisse und dann gar nicht mehr richtig hinhöre. Die sind einfach schlecht oder die sind in der Angst und die sind einfach nicht so weit wie ich, sondern das ist alles so miteinander verwoben. Ich glaube, das tut ganz gut, das so zu sehen.
Ja, wir sind ähnlicher, als wir sonst denken, und das ist halt auch so das Ding, das, was du gerade gesagt hast, das kommt ja auch durch das Selbstbewusstsein, durch Achtsamkeit, so dieses Bewusstsein, wir sind am Ende des Tages alles eins. Ich projiziere sowieso alles auf dich jetzt gerade. Das heißt, ich sehe nicht dich, ich sehe, was ich auf dich projiziere, das sehe ich so. Und das entsteht oder entstand durch die letzten, ich würde mal sagen, so 6 Monate YouTube. Also ich habe dich vorher auch noch nicht gekannt. Und ich bin auch ultra pumped, dass du heute hier bist, by the way. Also, dass wir uns hier sehen dürfen und sprechen dürfen.
Ich freue mich auch.
Ja, und das ist einfach eben so diese Information, die ich jetzt gekriegt habe, die letzten 6 Monate. Das ist jetzt das Bild, was ich von Gunnar Kaiser habe. Ist das jetzt Gunnar Kaiser? Nein, das ist mein Bild von Gunnar Kaiser. Du hast dir ja auch ausgewählt, mir das zu zeigen. Das ist ja auch das, was Social Media so tricky macht. Du zeigst ja immer nur das, was du zeigen willst. Weißt du? Das heißt, das Bild ist nie komplett.
Ganz genau. Und es ist dann auch für die Leute, glaube ich, reicht es ja auch. Also die, nicht nur die Leute, sondern jeder von uns, glaube ich, will ja gar nicht das Echte sehen, ja, wie der Mensch jetzt wirklich ist, sondern jeder arbeitet mit dem Bild von den anderen, was er so hat, was er sich rauspickt, und braucht es auch, um sich davon irgendwie abzusetzen, dagegen abzustoßen, weil er so ein Weltbild hat. Und also da beziehe ich mich total mit ein, also sagen, okay, das sind meine Werte, das ist das, was ich verabscheue, und der steht irgendwie für mich dafür, also muss ich den auch mit verabscheuen, oder das ist mein Feind sozusagen, und dann stehen halt so Figuren oder Namen dann dafür, und deswegen lässt man sich dann natürlich auch leicht verleiten, gegen jemand persönlich irgendwie sagen wir mal, den Kopf zu schütteln, wie kann jemand nur sowas sagen, aber das ist halt auch wieder nur so ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit.
Mhm, genau, großer Teil findet ja auch hinter der Kamera statt, das ist auch ein Grund, warum ich so interessiert war, heute mit dir zu sprechen, weil ich ja auch weiß, welcher Aufwand da reinfließt, also dein Herz, deine Energie, die ist in diesem Channel oder mittlerweile ja 2 Channels, ich habe mir gestern noch das Gunnar Unchained Video reingezogen mit dem Herren, jetzt habe ich ihn gerade vergessen, der Kollege.
Esfeld?
Ja, genau. Oh. Okay. Mhm. Wie ein Maschinengewehr. Ja, ja. So wie ein Maschinengewehr war der Typ. Ey. Und das war auch ein sehr imposantes Video für mich, auch mal so diese philosophische Perspektive von ihm zu kriegen, so wie er das Ganze einschätzt und dann eben auch richtig gut, auch mit Fakten untermauert. Ich bin froh, dass es diesen Channel gibt, sagen wir es mal so, weil wenn es diesen Channel nicht gäbe, dann würde ich mich immer mehr auch wie ein Corona-Denier fühlen oder jemand, der einfach komplett den Vogel abgeschossen hat, so, weißt du, weil die Leute, das ist also das, was man so ein bisschen so reinkriegt, wenn du irgendwie was kritisierst. Bei mir sind es jetzt zum Beispiel die Lockdowns gewesen, die ich stark kritisiert habe. Aber das hat schon gereicht, dass man jetzt einfach den kompletten, also ja, der Mischa, der ist einfach Oder? Jetzt wollen die Leute auch meine Meinung zu Impfungen haben und ich sag so, Leute, ich bin kein, also ich bei dem Thema bin ich halt so raus, was das Wissen betrifft. Und das ist so der Druck, der auch entsteht, wenn du dann an der Öffentlichkeit bist. Ich weiß nicht, wie du das handelst, dass du diese Informationen teilst, nach deinem besten Gewissen und dann natürlich auch diesen ganzen Loop wieder zurückkriegst von Leuten aus der ganzen Welt. Das heißt, fokussierst du dich denn auch dort nur auf die Leute, die mit dir connecten wollen, oder gibst du dir dann auch die Zeit, dich mit den kritischen Stimmen zu beschäftigen, um deine Self-Biases, also deine eigenen Verzerrungen nochmal besser zu erkennen? Weil das fand ich zum Beispiel immer super spannend mit YouTube die letzten 7 Jahre. So, den Dialog mit den Kritikern.
Total. Ich finde, das bleibt gar nicht aus. Also wenn man die Mindermeinung vertritt und wenn man eine Meinung vertritt, die im Mainstream, sagen wir so, nicht so gut ankommt, ja, wo man nicht die ganze Zeit für Applaus erntet, dann bekommt man sowieso die kritische Seite mit, ja, wenn man einigermaßen offen ist. Ja, man bekommt es in den ganzen öffentlich-rechtlichen Medien mit, man bekommt es sehr viel auch im Internet mit. Das bleibt gar nicht aus und selber bekommt man diese Sachen natürlich auch zugeschickt. Deswegen kenne ich deren Positionen und kann mich davon auch irgendwie argumentativ absetzen, weiß, was ich darauf antworten würde und so weiter, biete auch immer ein Format an, das heißt, ich verteidige die Maßnahmen oder ich unterstütze die Maßnahmen, da sprechen eben diejenigen, ist gar nicht eine Debatte, kein Streitgespräch, sondern ich möchte einfach hören, was hältst du, warum hältst du die für gut, warum hältst du die für angemessen und so weiter, ist einfach dann ein Podcast-Format und bin sowieso immer einer, wie ich ja sowieso finde, dass auf, wenn man so sagen will, unserer Seite oder der Seite der Maßnahmenkritiker ist so viel an Armen offen, an lass uns ins Gespräch gehen, und auf der anderen Seite ist so viel von, mit denen reden wir nicht, das sind Schwurbler, das sind Corona-Leugner oder halt in irgendeiner Ecke, dass sehr viel eben ausgegrenzt wird, Wissenschaftler werden nicht mehr eingeladen, Videos werden gelöscht, Bücher werden von der Bestsellerliste genommen oder halt nicht besprochen, das kennen wir alles, und auf der anderen Seite ist immer eins, ich würde sofort in eine Talkshow gehen, ich würde liebend gerne eine Talkshow sehen mit Bagdi und Wodak auf der einen Seite und Drosten und von mir aus Lauterbach auf der anderen Seite. Warum passiert das nicht? Ne? Und mittlerweile aber habe ich dann auch manchmal so den Eindruck, naja, es ist so viel Arm ausgestreckt worden, ja, und Gesprächsangebot, oder sozusagen, wir möchten gerne, dass ihr uns ein Gesprächsangebot macht, denn ihr seid diejenigen, die über die Diskurshegemonie verfügen. Und wir würden jederzeit kommen und euch auch beweisen, dass unsere Argumente auf einer Sachebene sind, dass die sachlich und fachlich eben begründet sind. Aber solange, wenn diese Einladung nicht kommt, dann sagt man auch irgendwann, okay, wisst ihr was? Ich bin nicht darauf angewiesen. Ja, ich habe meine eigene Öffentlichkeit auch, die ich auch natürlich gerne immer offen sein lassen möchte. Ja, die Reaktion kann nicht sein, ja, da sprechen wir auch nicht mehr mit euch. Offen, aber gleichzeitig sozusagen auch in der argumentativen Auseinandersetzung mit dem Gegner oder mit der anderen Position. Aber letztendlich auch mein Verdacht ist, erstens, es ist ein Kult. Ja, die lassen nicht mit sich reden und sie drehen das auch noch um, diesen Unwillen, mit sich reden zu lassen, in, naja, das sind ja Schwurbler, mit denen kann man nicht reden, die haben keine Argumente, die wollen gar nicht auf die Sachebene. Ein richtiges Gaslighting, das ist richtig perfide, wie ich finde. Wie zum Beispiel eine Caroline Ehmke sagt, naja, diese Corona-Leugner und so, die, wenn die so tolle Ideen hätten, warum veröffentlichen sie dann nicht in den Mainstream-Presseerzeugnissen, nicht in der FAZ und Zeit. Aha, sie weigern sich anscheinend. Sie wollen ja das Gespräch gar nicht. Ja, das ist ein richtig krasses Gaslighting, was da passiert. Und dann halt zu sagen, ja, gut, wenn das wirklich ein Kult ist, dann komme ich da sowieso nicht mit Gesprächsangebot, nicht mit Offenheit, nicht mit, ich sehe deine Angst, ja, bitte verstehe auch meine Angst, nicht mit gewaltfreier Kommunikation. Ich komme da einfach nicht dahinter. Und dann sage ich, okay, solange du in deiner vielleicht auch Traumatisierung bleibst und durch irgendwelche Bilder dich retraumatisieren lässt, kann ich leider nichts für dich tun. Es ist zwar leider so, dass du was gegen die Zukunft meiner Kinder tust, indem du diese Politik unterstützt, und dagegen kämpfe ich, aber das scheint im Moment nicht im Gespräch möglich zu sein. Mhm.
Ja, das ist, genau so bin ich auf dich aufmerksam geworden, wo du für diesen freien Debattenraum zum ersten Mal so richtig laut wurdest. Da habe ich ja ein Video von Manuel Hase gesehen, da hat er dich erwähnt, und da habe ich gedacht, wow, das ist ein geiler Typ. Also das ist ja nicht zu viel verlangt. Oder wir können über Maßnahmen, über alles andere können wir sprechen, aber dass es einfach freie Debattenräume gibt, wo Menschen sich treffen und wirklich mal tief eintauchen. Und das ist ja auch so der Grund, warum ich den Podcast mache. Ich habe jetzt nicht so eine Reichweite wie du wahrscheinlich gerade. Aber ich finde auch, es ist einfach wichtig, dass wir alle zusammen uns bewusst werden. Und das ist ja auch so die Dynamik, die ich jetzt beobachte. Das, was du jetzt gerade beschreibst, das darf ja uns auch nicht passieren. Weil wir haben ja auch eine Sache. Und zwar, wir setzen ja auch den Anker ganz klar an einen gewissen Ort. Und ganz viele unserer Follower, also bei dir sind es über 100.000 auf YouTube, bei mir sind es 20.000 Listeners auf dem Podcast jetzt zum Beispiel, die hangeln sich ja dann auch dran, sagen, hey Gunnar, der geht jetzt in die Richtung. Und wenn du dann irgendwann bei dir das Gefühl kriegst, oh, da habe ich vielleicht etwas, da möchte ich vielleicht meine Meinung jetzt nochmal revidieren, das ist ja für dich dann fast schon so wieder, also auf persönlicher Ebene ist es immer so ein leichter Ego, so ein Schmerzchen, so wenn man sich ein bisschen umstellen muss. Aber es ist ja dann auch Identitätskrise für deine ganzen Follower, die dann, also als ich zum Beispiel damals gesagt habe, ich werde vegan, boah, das war so krass, als Bodybuilder, der da Steaks in der Küche gebraten hat, mehrere Jahre, plötzlich zu sagen, ich werde vegan, das haben die Leute, das hat die schockiert. Und deswegen, ist dir das schon mal passiert, erstens? Und zweitens, wie würdest du denn das würdest es angehen?
Nein. Das ist meine Vorgehensweise. Mir passiert sowas einfach nicht. Nein, natürlich, klar. Und es tut mir auch echt weh. Also, wenn man dann lese ich dann hinterher und schreibt auch jemand in die Kommentare und oh wow, da hast du aber einen Bock geschossen und so, hast dich von mir, ich meine, das Geringste ist ja noch, sich in der Zahl zu vertun oder eine gewisse wissenschaftliche Sache nicht verstanden zu haben. Ne? Dass irgendwann, ich glaube, ganz am Anfang habe ich PCR-Test und Antigen-Schnelltest verwechselt. Also ich habe zwar irgendwie schon verstanden, dass da ein Unterschied ist, aber ich habe nicht geguckt, worauf sich das bezog und dann sagt, nee, das bezieht sich halt nicht auf diesen Test. So, und das ist einfach doof. Wobei ich sage, ja, ich bin kein Wissenschaftler in der Form, kein Naturwissenschaftler, kein Mediziner und habe auch nicht den Anspruch, diese Themen sowieso jetzt total super recherchiert. Da gibt es so viele tolle andere Leute, die das machen. Aber mein Anspruch ist halt eher der philosophische. Und dann würde es mir schon sehr, sehr kränken, wenn ich sozusagen falsch liegen würde in meiner Annahme, dass unsere Philosophen der Vergangenheit, sehr, sehr viele renommierte, wie zum Beispiel ein Helmut Schelsky, ein Habermas, eine Hannah Arendt oder auch ein Ralf Dahrendorf, wenn die, das ist meine Behauptung, heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, also wenn die es nicht tun würden, wenn die alle so abnicken, wie es ja leider auch die größeren renommierten Intellektuellen wie Noam Chomsky oder Naomi Klein tun, wo ich sage, wow, was ist denn, hier passiert genau das, was ihr in den letzten Jahrzehnten, wovor ihr gewarnt habt, und jetzt seid ihr stumm oder unterstützt das? Da komme ich natürlich selber auch ins Schwanken, aber ich kann mir das einfach nicht anders erklären als durch tatsächlich irgendwie Gehirnwäsche im Moment. Von den deutschen Intellektuellen mal ganz zu schweigen. Wir haben da niemanden, der irgendwie, das ist vielleicht auch nochmal eine Antwort auf deine Frage, wie gehst du da mit dem Gespräch um? Ich sehe niemanden in der Riege der Maßnahmenbefürworter, die intellektuell etwas von Anspruch wirklich sozusagen satisfaktionsfähig sind, die da irgendwas bieten können. Ich sehe da keinerlei intellektuelle Auseinandersetzung, während es auf der Maßnahmenkritikerseite sehr viele Ansätze gibt in Richtung Technokratie, in Richtung überbordende Bürokratie, in Richtung Kontroll- und Überwachungsstaat, was es mit der Mentalität der Gesellschaft macht, was es mit den Kindern macht und so weiter und so fort. Aber die Maßnahmenbefürworter sagen einfach nur, ja, man muss dem Staat glauben und die Wissenschaft hat gesagt, das ist einfach nicht satisfaktionsfähig.
Mhm. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja das große Problem. Es ist einfach auch nicht sexy. Und ich habe auch versucht, bei mir mal so reinzugehen. Und mittlerweile sehe ich schon so ein bisschen das Problem, was ganz viele Leute auch haben. Weil Otto, normal, 45, arbeitet 8 Stunden pro Tag, der kommt nach Hause, der ist total am Arsch, der will eigentlich nur noch was essen und gemütlich so ein bisschen die Nachrichten gucken und dann sagen wir dem, hey Amigo, du musst dich mal selbst informieren, hey. So, weißt du, vertraue nicht dem Staat, informier dich selbst. Und jetzt kommt die erste Frage, Zeit und dann eben, wie du gesagt hast, auch, woher soll der überhaupt, also ich habe ja schon Mühe, ich habe jahrelang Studien gelesen im Bereich Fitness und Ernährung. Wenn ich diese Abstracts lese und dann da reingehe, das ist Zeitverschwendung, so. Dann, also, ich muss irgendwie wieder vertrauen können. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir aktuell haben. Wenn das Vertrauen weg ist, wo fängt man jetzt wieder an? Also, was ist der nächste Schritt? Also das ist die Frage, die große Frage. Was macht Otto Normal, der jetzt nicht sicher ist, der so in diesem Relativismus gefangen ist, hin und her?
Also ja, ich glaube, er muss ja schon erstmal verstehen, dass da ein gewisses Misstrauen auch wichtig ist. Ne? Vertrauen ist gut, Misstrauen ist aber auch oft gut. Gerade wenn man merkt, und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt auch Leuten dann sagen würde, wenn die sagen, ich habe gar keine Zeit, mich mit irgendwas zu beschäftigen, merkst du oder hast du das Gefühl, dass die Seiten gleichmäßig abgebildet werden, dass hier unvoreingenommen von den Medien, soweit das möglich ist, jeder hat seine Biases, dargestellt wird, an einen Tisch gebracht wird, diskutiert wird, ohne Schaum vor dem Mund und ohne Diffamierung? Oder hast du den Eindruck, dass wir immer nur ein und dieselbe Position hören und sobald jemand abweicht und eine Position, die ja eigentlich doch sich also gerechtfertigt ist, ja, ich möchte mich um, was machen die Maskenpflichten mit den Schülern zum Beispiel, ja, wenn sie die so lange tragen müssen, das ist ja erstmal eine legitime Frage. Und wenn der dann in eine Ecke gestellt wird oder sonst wie mit Namen beworfen wird, hast du das Gefühl, dass das angemessen ist? Sollte unsere Gesellschaft so mit Problemen und Konflikten umgehen? Und wenn die dann sagen, ja, dann muss ich sagen, okay, sorry, aber du hast dich aus der offenen Gesellschaft verabschiedet, ich möchte eigentlich mit dir nichts zu tun haben. Und oder man könnte sagen, ja, was hast du denn geguckt in der letzten Zeit? Und wenn die sagen nein, dann frag dich mal, woher das kommt oder und was man dagegen tun sollte.
Ja, ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ich habe das auch für mich, und das geht jetzt wieder so ein bisschen in deinen Bereich, ich habe das auch mal für mich so ein bisschen versucht zu analysieren, weil ich war schockiert. Also du hast ja Nils vorhin angesprochen, ich habe mit Nils damals diskutiert, zweiter Lockdown, kann das nochmal stattfinden? Und er war so, nein, das ist nicht möglich, da würden die Leute 100% auf die Straße gehen. Und ich so, I'm not sure. Und jetzt haben wir ja gesehen, was passiert ist, oder? Die Leute bleiben brav zu Hause, niemand hinterfragt. Und woher kommt es? Und vielleicht ist es so ein bisschen plakativ und provokant, aber meine Einschätzung ist, dass das schon sehr früh in der Schule begonnen hat. Weil wenn ich mich zurückerinnere, wie ich in der Schule auf den Deckel gekriegt habe, wenn ich den Lehrer gefragt habe, warum oder macht das wirklich Sinn? Also dort lernst du ja schon so dieses, also dort wirst du ja schon konditioniert darauf, mit der Masse zu gehen. Wenn du der Einzige bist, der nicht mitmacht, dann wirst du ausgestoßen, ausgeschlossen, bestraft. Und dort hat es für mich so ein bisschen angefangen, dieses Gefügsamkeitstraining. So, du wirst Gefügsamkeit. Wenn du dich nicht fügst hier die nächsten 9 Jahre, dann wirst du richtig durch, kommst du richtig drunter. Und dann im Militär, wenn du da dann auch noch in die Bundeswehr musst und in der Schweiz heißt es ja Militär, dann nochmal dort. Und spätestens nach diesem Programm, ich glaube, die meisten Leute sind da gar nicht mehr in der Lage zurück. Also ich glaube, da ist no way back. So hätte ich jetzt geschätzt für viele Leute.
Ja, total, würde ich sofort unterstreichen. Und das Perfide ist, dass wir das ganz vergessen haben, dass das aber so ist. Das war immer so in den letzten 500 Jahren, seit es die Schulpflicht gibt, würde ich sagen, dass Schule eine Art Kadettenanstalt ist, die einordnen soll, die aussortieren soll, selektieren und die Leute einpassen soll in ja. die Gesellschaft. Über die Militärschulen schon, die Domschulen des Mittelalters kann man schon fast sagen. Aber dann infolgedessen eben unsere Gesellschaft immer durch die Schulung, die Beschulung eben auch formiert wurde und die Menschen auch durch Gehorsam, Angst auch und die Angst vor verlassen werden, die Angst davor ausgestoßen zu sein, ist die größte Angst eigentlich, dass sie da auf Linie gebracht wurden. Wir das aber vergessen haben. Ne? Wir sagen so, ah ja, das Humboldtsche Bildungsideal und es geht ja um Kompetenz und Demokratieerwerb und die Erziehung zur Mündigkeit. Aber das ist nicht so. Also es gibt diesen heimlichen Lehrplan der Schule, da kann man noch so sehr in die Lehrpläne von den Behörden was schreiben lassen, was man will. Dieser heimliche Lehrplan, der ist genau das, was du gerade gesagt hast, der ist, würde ich sagen, zum Ziel, weil das nicht bewusst ist, das sind nicht Leute, die sagen, haha, jetzt schreibe ich aber da heimlich irgendwas rein, sondern einfach durch die Struktur auch unserer Schulgebäude zum Beispiel, die Struktur des Unterrichts mit diesen Einheiten, die Klingel, der Lehrer vorne und so weiter, bringt es das mit sich, dass dort eben eine gewisse Gehorsamkeitsschule ist. Es ist lustig auch, dass du das sagst. Ich lese gerade hier den Ivan Illich, ein ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Entschulung der Gesellschaft heißt das, ein altes Buch aus den 70er Jahren, glaube ich, wo Illich schon schreibt, eine Schulpflicht oder eine Gesellschaft, die eine Schulpflicht hat, der man nicht entgehen kann, die wird die Polarisierung immer weiter treiben. Und eine Begründung ist, dass eben die Menschen das genau lernen, wie man andere ausschließen kann, weil sie das nämlich in der Schule gelernt haben, wie der Lehrer das macht oder wie man das untereinander macht. Und das Krasse ist halt, dass das jetzt noch so stark erstmal nachhalt, ne, so wie du sagst, weil wir alle schon so konditioniert sind. Und aber jetzt nochmal noch viel stärker mit unseren Kindern gemacht wird, weil dieses Ausschlussprinzip durch die Masken oder wer sich nicht testen lässt, der wird ja physisch entfernt. Ja, was wir uns niemals hätten vorstellen können, finde ich. Das Recht auf Bildung wird davon abhängig gemacht, ob ich mich jetzt füge und mir etwas vor das Gesicht hänge oder mich irgendwie mir da etwas einführe selber, mich testen lasse. Und wenn nicht, dann werde ich vor aller Augen jetzt hier isoliert und beschämt eventuell. Das ist wirklich eine Wiederkehr all dieser schwarzen Pädagogik eigentlich, die wir dachten, überwunden zu haben.
Ja, das ist ja so richtig Militärdiktatur-Feeling so. Also das erinnert mich auch so ein bisschen wieder an, also ich kann es nur sagen, weil viele Leute, die, ich habe das Video auch von dir gesehen, wo du genau über dieses Thema eingehst, also eben wie sich diese Schüler fühlen müssen. Und dann gibt es jetzt wieder die Leute, die das so runterspielen, die sagen so, ja kommt jetzt, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Aber ich kann mich erinnern, bei uns waren es damals die Haarläuse, die man gecheckt hat. Das war einmal im Jahr, gab es so eine Haarlauskontrolle. Und da gab es immer so ein, zwei, die dann das gehabt haben. Und man hat das natürlich versucht, damals noch so zu vertuschen. Aber man hat es dann trotzdem rausgefunden. Und das waren immer, also die wurden dann immer heftig gehänselt, gemobbt. Und dann eben auch so ein bisschen so, wer, du hast Läuse. Und du hast es ja auch in deinem Video so erklärt, so, hey, wenn ich Corona habe, dann bedeutet das, dass meine Eltern oder irgendwie meine Familie da nicht sorgfältig genug war und dann sind das die Komischen, die es irgendwie jetzt gekriegt haben. Und das ich glaube, das ist den meisten Leuten noch gar nicht bewusst, diese sozialen Implikationen, die wir jetzt erleben, diesen Ausstoß, weil du und ich, wir haben es easy, so, wir haben jetzt unsere Community, wir sind durch den Scheiß ja schon durchgegangen, aber jetzt ist es ja noch viel schlimmer. Also es ist ja, wenn ich jetzt nochmal so labil, jung, mein Selbst noch nicht richtig gefunden hätte, dann würde ich ja jetzt auch extrem leiden unter dieser Story. Also das ist, deswegen wollte ich auch nochmal von dir hören, was ist so deine Einschätzung? Also wo geht es hin jetzt so? In Deutschland vor allem.
Ja, also wie so vieles, was Corona und so mit sich bringt, werden ja einfach diese Strukturen nochmal sichtbar. Also dass das überhaupt möglich ist, zeigt ja, dass da drunter etwas ist, was irgendwie nicht verarbeitet ist oder wohl Leute meines Erachtens eben nicht begriffen haben, was tatsächlich freie Bildung und das Humboldtsche Bildungsideal, aber auch die Menschenwürde, ja, was das bedeutet. Und wenn Lehrerinnen und Lehrer das jetzt so einfach mitmachen, dann muss man sich fragen, was stimmt denn mit dem System nicht? Und da könnte jetzt eben auch die große Chance drin liegen, dass man sieht, okay, das geht, dieser Riss geht jetzt noch stärker, beziehungsweise er wird einfach noch deutlicher dadurch, dass jetzt tatsächlich die Kinder rausgenommen, also erstmal isoliert werden, ja, das was schlimm genug ist, aber dann auch die Eltern, um die eigenen Kinder zu schützen, die rausnehmen aus dem System und sagen, okay, das geht nicht so weiter. Entweder ziehen die wirklich weg, ja, wo in ein Land, wo es kein Schulgebäudeanwesenheitszwang gibt, oder sie nehmen sie erstmal raus und versuchen irgendwie das so unter der Hand zu machen. Und es gibt auch Lehrer, die dann rausgehen, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt meinen Lehrerjob gekündigt vor einer Woche und gesagt, okay, das mache ich nicht mit. Ja, also wie ich auch gesagt habe, ich mache da nicht mit. Und letztendlich reicht es ja nicht zu sagen, Hashtag, ich mache da nicht mit und ich habe ein T-Shirt, sondern okay, du musst auch Konsequenzen ziehen. Und dann sagt, okay, und jetzt gehen wirklich viele Lehrer da auch raus und sagen, das ist nicht mehr meine Schule. Und jetzt müssen die noch zusammenfinden und vernetzen sich. Und dann können die jetzt gerade draußen sind, von beiden Seiten, vielleicht sogar etwas Besseres daraus machen und bessere Orte des Lernens und der Bildung etablieren. Und das wäre dann eine große, große Chance.
Das ist ein schöner Gedanke, dass jetzt daraus eine neue Chance entsteht, vielleicht sogar ein neues System, das koexistieren kann. Ich habe sowieso das Gefühl, es geht jetzt in die Richtung. Also wenn ich jetzt hier in Amerika, ich war eine Woche in Kalifornien, jetzt bin ich hier in Florida, das ist wie Himmel und Hölle. Also ich glaube, Amerika könnte, wie Europa, einfach so, jeder Bundesstaat hat so seine eigenen Sachen. Es ist so nicht mehr, wie es mal war. Und Das hat ja durch die Wahlen auch schon so ein bisschen begonnen und jetzt ist es einfach noch viel extremer geworden durch Corona. Es ist einfach so eine Spaltung. Das ist richtig crazy. Aber wo ich nochmal rein wollte, ist dieses ganze Thema Schule. Also als ich mitgekriegt habe, dass du immer noch Lehrer bist, weil ich wusste das zuerst gar nicht, bis ich gehört habe, dass du eben immer noch im Lehreramt bist. Wie war denn das mit deinem öffentlichen Auftritt? Also warst du da so geächtet oder gefeiert worden bei deinen Kollegen? Das würde mich mal interessieren, so die sozialen Dynamiken, die da entstanden sind, so als du da immer bekannter wurdest.
Nee, gar nicht. Also da bin ich nie irgendwie unfair behandelt worden oder irgendwie gemobbt oder sonst wie. Ich bin jetzt auch, als ich da rausgegangen bin, total freiwillig rausgegangen. Also ich meine, außer dass sich überhaupt die Umstände so stark verändert haben, dass ich gesagt habe, ich mache da nicht mit. Das ist sozusagen dann nicht freiwillig, aber es lag nicht irgendwie an meinen Kollegen oder an den Eltern oder den Schülern oder der Schulleitung. Also ich würde es als fair bezeichnen, aber es war jetzt auch nicht viel Auseinandersetzung. Aber ich wollte das auch nicht. Ich wollte schon trennen und finde ich auch klug, also ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Rat drin ist, aber ne, wenn du eine öffentliche Seite hast und dann ist diese Lehrerrolle, die ist zwar nicht ganz privat, aber sie ist halt ja schon sehr mit sehr viel Privatem verbunden, ja, dass die Schüler ein Recht auf Privatsphäre haben und dass man dieses Thema nicht so sozusagen ihnen aufdrückt, ja. Also ich habe das eigentlich fast nie thematisiert, außer einfach mal so gefragt, wie es ihnen damit geht und so weiter. Und ich habe es auch in der Schule sehr, sehr wenig thematisiert. Und dann habe ich es einfach so da raushalten können, weil ich dachte, okay, ich mache das öffentlich, ich sage öffentlich meine Meinung, wie ich das finde. In der Schule muss man natürlich auch wieder viel stärker Kompromisse schließen und sagen, okay, wie können wir zusammen jetzt hier einen Weg finden und wie kann man auch dafür sorgen, dass der Schulfrieden, wie es heißt, erhalten bleibt. Ja, man kann nicht dann da einfach immer draufhauen und sagen, das geht nicht. Dann muss man halt auch sagen, dann gehe ich raus und ich kann dieses System auch nicht von innen verändern. Das ist, glaube ich, auch jetzt meine große Erkenntnis. Ich meine, das ist auch gar nicht so originell, aber ich habe früher mal gedacht, ja, Schulkritik und Bildungskritik, das ist total wichtig und ich nehme das auf, was die Leute mir sagen. Ken Robinson, John Taylor Gatto zum Beispiel, der Film Alphabet, das sind total tolle Sachen, freies Lernen. Wie kannst du das in das System reintragen, damit es sich von innen heraus verändert? Hab's ein bisschen versucht, hab dann gemerkt, geht eigentlich nicht, du machst dich nur selber kaputt damit. Der Idealismus ist weg und dann habe ich die letzten Jahre einfach so, ich will nicht sagen Dienst nach Vorschrift, aber ja, so gut wie es geht, ohne jetzt großen Idealismus gemacht. Und jetzt zu merken, Moment, wenn ich aber rausgehe, dann kann ich vielleicht was ganz anderes aufbauen, was viel mehr in dem Geist von freiem Lernen ist. Und das ist, glaube ich, es geht nicht im System, das System zu reformieren, man kann nur rausgehen.
Ja, sehe ich ähnlich. Du musst das System von außen betrachten, verstehen, die Zusammenhänge sehen und auch schon fast froh sein, dass nicht jeder den gleichen Schritt macht. Also das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Ich rede viel über Freiheit bei The Chain is Life und pure Freiheit wäre totales Chaos. Also wenn jeder gleich handeln würde, dann würde, wäre es wirklich fast schon anarchistisch. So. Also deswegen, es ist ja auch gut, dass die Leute dort sind, wo sie sind, wie wir vorhin gesagt haben. Jeder ist genau dort, wo er ist. Und das ist genau gut. So, das ist auch wichtig. Alles ist immer gut, wie es ist. Und jeder kriegt seine eigene Medizin. Vielleicht, um das Thema abzuschließen, einfach mal, um nochmal so ein Bild zu kriegen. Weil ich sehe halt bei dir schon, wenn ich deine Videos so gucke, habe ich schon das Gefühl, du bist da auch emotional involviert. Also ich habe das Gefühl, du bist da schon so, du willst das so, du bist da richtig drin. Und wenn du jetzt zurück in die Schule gegangen bist, und ich wäre jetzt einer deiner Schüler gewesen, ich hätte dein Video gesehen, ich hätte ja versucht, dann dich da anzusprechen im Unterricht, hey, Herr Kaiser, das war ein gutes Video. Mhm. Also hast du denn da nicht irgendwie trotzdem so immer mal wieder über das Thema trotzdem gesprochen? Oder kannst du da wirklich on topic bleiben, so ganz professionell, Herr Kaiser, jetzt heute reden wir mal über gar nichts.
Nee, das stimmt. Es haben mich auch ein, zwei Schüler angesprochen, die das genau gesagt haben. Ich habe ihr Video gesehen über das Testen und das hat mich nochmal bestärkt in meiner Meinung. Und ich habe deswegen die und die Konsequenz gezogen. So, die haben mir das auch gesagt. Und die mussten dann immer auch mit Konsequenzen leben, dass sie zum Beispiel eine Klausur, die sie nicht mitschreiben konnten deswegen, dass sie die eben als unentschuldigt gefehlt bewertet bekommen haben, was meines Erachtens ganz schrecklich ist. Und ne, die sind dann aber auch wieder mit mir im Gespräch gewesen. Was kann man jetzt tun und so weiter? Das war schon auch die Möglichkeit da, ne? Weil klar, die kriegen das ja auch mit. Aber das waren wenige und dann, wenn, dann aber eher positiv. Und im Unterricht habe ich es auch so zwei, dreimal, wenn es zum Thema auch passte. Ich musste dann in Deutsch die Schrift Was ist Aufklärung von Immanuel Kant machen. Und da spricht er ja über die selbstverschuldete Unmündigkeit. Ja? Und denn, wenn man den Text nochmal liest und man sieht dann diese fast voll verschleierte Menge an Menschen, an jungen Menschen da vor sich, und man spricht über Mündigkeit, ja, dass jemand wirklich auch die Dinge, die ihm vorgesetzt werden hinterfragt, und man sieht sie da alle so uniformiert, einheitlich, dann kommt man so ein bisschen ins entweder Grübeln oder Schmunzeln, und dann ist das mit denen auch an dem Thema nochmal festmachen. Was wäre für euch ein mündiger Umgang mit den Masken zum Beispiel? Naja, man sollte sich informieren, man darf sich nicht alles vormachen lassen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sich mündig dazu entscheidet, diese Maske zu tragen, weil man sich gut informiert hat und so. Ne, auf jeden Fall, das wäre dann Aufklärung. Und dann kamen sie halt so darauf. Haben wir das denn gemacht oder folgen wir einfach nur Anordnungen? Sind wir nur gehorsam oder haben wir alles gecheckt? Haben wir die ganze Wissenschaft dazu gelesen? Also wie viel von unserem Verhalten ist tatsächlich unabhängig, frei und mündig, und wie viel ist eigentlich doch heteronom vorgegeben und so weiter?
Ja, boah, wenn man das jetzt mal entschlüsseln würde, dann hätten wir ja ein paar lustige Erkenntnisse noch.
Ja. Ja, es ist natürlich viel, viel mehr wahrscheinlich unbewusst einfach ja vorgegeben, was man einfach so macht. Das macht ja jeder. Aber in so wichtigen, gerade neuen Sachen muss man doch wirklich sich fragen, soll ich jetzt alles mitmachen und so, was mir jetzt vorgegeben wird? So wie man vorher ja auch gesagt, braucht man wirklich das neue Handy? Wenn alle von der Brücke springen, springst du dann auch hinterher und so weiter? Ja, da muss man ja wirklich sich ein bisschen wieder mehr Bewusstsein schaffen.
Ja. Ja, die Stille, auch hier wieder die Achtsamkeit so ein bisschen dafür zu kriegen, fühlt sich das gut an? Ich finde, das ist eben auch so ein Diskussionspunkt, den ich sehr schwer finde aktuell, weil ich ein sehr intuitiver Mensch bin und ich auch den Leuten immer wieder sage, hey, hör auch ein bisschen auf deine Gefühle und auf dein Bauchgefühl. Aber es ist ja genau hier wieder eine Geschichte, wenn es um Viren geht und um Zahlen, die in exponentielle Höhe schießen, dann ist ja das auch wieder eher doch eigentlich auch wieder eine Sache für den rationalen Verstand, auf jeden Fall auf dieser Ebene. Deswegen da auch so den Kompromiss zu schließen, finde ich persönlich auch nicht immer einfach. Und dann eben auch, und das ist so ein bisschen das, was ich aus erster Hand sagen kann, ich war ja auch in verschiedenen Ländern, ich war jetzt ein halbes Jahr in Mexiko, und dann eben auch zu sehen, diese einseitige Berichterstattung, das ist ja auch wieder sowas. Man kriegt dieses Gefühl, da ist, wie du vorhin gesagt hast, da ist was faul. Man hört Mexiko komplett am Arsch, Krankenhäuser überfüllt, bla bla bla, und ich fahre einfach jeden Tag dabei vorbei, da in Tulum, ich sehe das, ich hab Freunde in verschiedenen Städten, und das ist einfach nichts. So, man diskutiert nicht drüber. Jeder hatte mal Corona dort, ich hatte es auch. Es ist dann halt so, wie es ist, und es ist halt, ich weiß auch nicht, ob es irgendwie Sachen gibt, die wir noch gar nicht verstehen, weil es ist ja, hat ja auch viel mit Wetter zu tun, Vitamin D3, wie warm es an einem Ort ist. Das heißt, vielleicht sind da einfach auch Dynamiken im Spiel, die wir noch gar nicht verstehen, und das ist halt auch immer so ein bisschen die Sache, die ich halt versuche. Ich versuche halt schon immer noch daran zu glauben, dass es eine Wahrheit gibt. Also auch wenn es die ultimative Wahrheit nie geben wird, irgendwo musst du dich ja festhalten. So. Und deswegen jetzt auch nochmal so eine Frage, vielleicht zurück an dich. Wenn du jetzt mal so ein bisschen rauszoomst, Europa, wer hat's im Griff oder wer hat's besser gemacht? Wo könnten wir uns ein Vorbild nehmen, so im Allgemeinen, so, wo geht die Reise, sollte die Reise vielleicht hingehen? So, wo ist die Wahrheit näher dran?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich möchte mal schockieren, indem ich sage, Deutschland hat es am besten gemacht. Man sagt ja schon auch, dass die Deutschen zwar alles so hundertprozentig machen wollen und so wirklich alles abnicken und immer noch wieder diese also eigentlich vergangen geglaubte Gehorsamsmentalität haben und Autoritätshörigkeit. Auf der anderen Seite ist das Bewusstsein, was dort auf der, sagen wir mal, auch spirituelleren Ebene passiert ist und auch die Zweifel angesichts der Propaganda von vielen Medien, glaube ich, noch am stärksten, wenn ich dem glauben kann, was ich so höre. Die Schweiz natürlich ausgenommen, mein großes Idealbild natürlich an Land, Schweiz und Liechtenstein. Aber letztendlich glaube ich, dass da, deswegen ist ja auch der Riss dort besonders stark, weil eben da noch auf der einen Seite diese Autoritätshörigkeit, auf der anderen Seite aber dieser große Zweifel da ist. Und vielleicht ist das sogar ein guter Weg, das jetzt eben auch mal auszutragen, ja, und auch was jetzt zum Beispiel diese Schauspieler gemacht haben in dieser Aktion, zu sagen, wir melden uns, ja, was dann, da gibt's dann wieder einen Backlash und dann treten die auch nochmal zurück. Aber dann zu sagen, okay, das ist wieder ein weiterer Versuch, das in die Diskussion reinzubringen. Und wie könnte es besser sein, als wenn man das wirklich, ich will nicht sagen eskalieren lässt, aber wenn man wirklich deutlich macht, so geht es nicht. Und das wird, glaube ich, in Deutschland am deutlichsten, wie es nicht geht. Ja, um es mal so paradox zu formulieren. Von der Politik finde ich natürlich, ist Deutschland, oh Gott, ich kann es gar nicht fassen, wie viel Inkompetenz da versammelt ist. Aber vielleicht ist die deutsche Gesellschaft doch gar nicht so verloren, wie ich manchmal geglaubt habe.
Ja, es ist interessant. Also ich finde, in der Schweiz gibt es interessante Dynamiken. Da gehen sie jetzt auch auf die Straße. Da wird jetzt sogar abgestimmt. Das ist ja auch geil.
Ja.
Das finde ich schon mal ein guter erster Schritt. Schweden ist natürlich der Klassiker, da redet man schon seit über einem Jahr drüber. Ich war leider nicht dort vor Ort, deswegen kann ich es halt vor Ort nicht bezeugen, aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren.
Ja, vielleicht noch zu Schweden, weil natürlich fiel mir auch Schweden als erstes ein. Und Schweden ist da in gewisser Weise auch ein Vorbild. Ich war dann auch da im Januar und habe mich viel damit beschäftigt. Aber Schweden ist wirklich eben eine erstens sehr homogene Gesellschaft, eine sehr wohlhabende Gesellschaft, eine, die in, ich will nicht sagen, im Einklang mit der Natur lebt, aber wo viel Natur ist, wo auch ein hoher sozialer Frieden und sozialer Wohlstand auch da ist und wo deswegen auch ein gewisses Vertrauen den Behörden gegenüber da ist und dem Staat gegenüber da ist. Und aber auf der anderen Seite auch eine verfassungsmäßige Garantie, dass eben zum Beispiel die Gesundheitsbehörde nicht einfach da rein regieren kann. Also auch eine gleichzeitige hoher Wert von individueller Freiheit, Privatsphäre, Eigentum. Und das ist natürlich ein super Vorbild, aber man kann das dann halt nicht einfach auf andere Länder wie zum Beispiel Deutschland oder gerade die USA übertragen, wo die Gesellschaften viel, viel komplexer, viel größer sind und eben viel mehr Risse durch die Gesellschaft gehen.
Das ist ein guter Punkt, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Was ich jetzt nochmal gerne von dir hören würde, ist deine Meinung zu Australien und Neuseeland, weil ich habe Kollegen dort vor Ort, die sagen mir, hey, ich bin zwar gekidnappt, ich fühle mich zwar so, als könnte ich nicht mehr raus, ich darf nicht mehr raus und niemand darf mehr rein, aber wir haben hier das geilste Leben. So. Also Festivals können stattfinden, niemand muss mit Maske rumlaufen. Also das ist das, was ich höre halt von gewissen Leuten. So.
Okay.
Und die haben es ja irgendwie so ganz krass gemacht. Die haben gesagt, hey, zu. Und das ist so die Frage, ist das jetzt, wenn man es jetzt auf Leid runterbricht, weil ich gehe jetzt davon aus, dass vielleicht so 10% der Leute in Australien Fernweh kriegen jetzt und so sagen, hey, komm, jetzt will ich raus und jetzt hört man, also ich habe mal vor ein paar Wochen was gelesen, bis 2024 vielleicht bleibt alles zu, was auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir ja jetzt eben auch diese Unvermeidbarkeit, dass das alles weitergeht. Also das sieht man jetzt auch in Thailand, die hatten gar keine Fälle, dann ist irgendwas gekommen und dann ist es kurz explodiert, dann ist es wieder gut und jetzt ist es schon wieder am Explodieren. Das heißt, dieses Hin und Her, das ist ja genau das große Problem. So, wenn man einmal angefangen hat mit so einem Extrem-Lockdown, wann hört man wieder auf? Also, dann müsste man ja theoretisch alles zumachen. So.
Ja, man hört eigentlich nie auf, weil man doch immer was findet. Also wenn man richtig genug, wenn man viel genug testet und sozusagen die Tests auch so macht, dann findet man immer was. Und dann wird natürlich auch, wird es auch wieder Ausbrüche geben und so weiter. Diese Zero-Covid-Strategie ist ja irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich mit Australien und Neuseeland jetzt nicht so intensiv beschäftigt habe. Woran liegt es denn? Ja, testen die vielleicht einfach weniger oder was haben die da gemacht? Ich glaube schon, dass am Anfang eben gerade bei Inselstaaten, gut, Australien ist jetzt eine sehr, sehr große Insel, aber es ist ja immerhin noch eine Insel.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man da auch nochmal andere Maßnahmen machen kann als in stark vernetzten oder wo es keine Insel ist. In Japan hat man das gemacht und dann hat man einfach alles ganz stark abgeschottet und so, ja, das kann wirklich Vorteile haben, kann man vielleicht aber auch nicht einfach so übertragen. Aber was ich auch gehört habe von Melbourne zum Beispiel, und da habe ich ein paar, so über Instagram ein paar Bekannte, die mir geschrieben haben, das ist schon auch richtig schrecklich, das ist ein richtiger Polizeistaat gewesen da oder ein Polizeistaat. Und was haben die noch dazu eingeführt an Maßnahmen beziehungsweise an Techniken, an Technologien, die auch nochmal die Überwachung noch vereinbaren, die in Richtung Smart City gehen, die das Ganze eben mit Drohnen und mit Apps und so weiter, die das Ganze nochmal in Richtung einer verwalteten Stadt gebracht haben, was auch nicht mehr rückgängig gemacht wird. Wo sie vielleicht jetzt sagen, hey, wow, wir haben eine tolle Zeit in unserem Leben jetzt, wir können wieder Party machen. Aber was ist über diese Maßnahmen dann eben noch eingeführt und installiert worden, etabliert worden? Müsste müsste man nochmal genau drauf gucken. Ich weiß, dass diese Smart City Geschichte in Australien eine große Sache ist, die man aber eben wirklich sehr kritisch sehen muss und die gerade durch solche Disruptionen, ja, so eine Schockstrategie auch eben nochmal begründet werden und dann, ja, lasst uns doch alle selbstfahrende Autos haben, dann kann man auch besser kontrollieren, wer zu wem fährt und solche Geschichten. Da ist eben diese Gefahr dahinter.
Mhm. Also ich sehe da, du hast da auf jeden Fall auch einen kritischen Blick in die Zukunft, dass du das alles sehr mit einem faden Beigeschmack auf jeden Fall auch siehst, diese ganzen Entwicklungen, diese technischen Fortschritte, die wir hier gerade erzielen. Ich finde auch Russell Brand, kennst du sicher auch, der macht auch geile Videos, jetzt ja. Gerade zum Thema Great Reset. Also gestern habe ich gerade ein Video geguckt, das hat mich schockiert, wie diese Frau von Facebook da am World Economic Forum in Davos, wie die da geredet hat. Wir müssen jetzt alle Leute weltweit, jede Person muss online sein. Also die machen jetzt gerade so Projekte in Ghana, die jetzt den Leuten in Ghana kostenlosen Zugang geben aufs Internet mit der App von Facebook. Und Russell Brand sagt halt, schau mal, das ist 100% wirtschaftliches Interesse, da jetzt auch noch zu harvesten, so nennt er es. Also die Leute, die dort halt noch nicht online sind, die jetzt auch noch in das Ding reinzuziehen, weil am Ende des Tages sind wir ja das Produkt bei Facebook. Das ist ja das, was viele noch nicht ganz gesehen haben, aber spätestens jetzt nach Social Dilemma, heißt der Film auf Netflix, spätestens jetzt soll es eigentlich bekannt sein. So. Ja. Bist du mit dem Thema auch ein bisschen drin? Oder?
Ja, ein bisschen schon, und ich finde das auch wirklich sehr wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass hier, wie ich finde, eine Entsubstantialisierung der Demokratie stattfindet, genau über solche Datenkraken, über das Verwenden dieses Wissens, was die Algorithmen auch über uns dann haben, was wir ihnen natürlich ja auch geben. Es kann ja auch erstmal keiner sagen, der jetzt das alles verwendet, dass er da total unschuldig wäre. Aber man muss natürlich auch schon sehr, sehr stark sein, finde ich, um sich da rauszuziehen. Beziehungsweise man muss Strukturen aufstellen, die es den Menschen vereinfachen, sich da rauszuziehen. Also wirklich ins Analoge zu gehen, was auch seine Begrenzungen hat, weil letztendlich auch über andere diese Daten kommen. Und sie kommen auch über Satelliten und sie kommen über ganz, ganz viele Unterschiede. Also man muss da nicht bei Facebook angemeldet sein. Aber man kann es natürlich ein bisschen minimieren. Aber was ich schon sehe und was ja auch lange schon besprochen wird, es gibt zum Beispiel in dem vom Bundesministerium für Umwelt, Bau und noch was 2017 in Deutschland gibt es so ein Paper, wie können wir uns denn so digitale Nachhaltigkeit vorstellen, wie sollten wir denn die Zukunft gestalten, und dann werden dort eben Leute befragt, wie sie sich eine Post-Voting-Society vorstellen könnten, und die sagen ganz eindeutig, diese demokratischen Wahlsysteme, die kann man eigentlich abschaffen, weil wir schon viel besser wissen können, was die Menschen wollen, über diese Datenkraken gesammelte Wissen. Wir wissen es einfach, wie sie entscheiden würden, und wir müssen es gar nicht mehr abfragen. Wir lassen das einfach Algorithmen machen. Der gleiche Autor sagt dann auch eine Post, wie nennt er das? Also es geht um eine Abschaffung von Eigentum auch, weil sie sagen, ach, Eigentum wird zu meinem Luxus sein, so wie es eben Klaus Schwab auch formuliert, und man sollte dann viel mehr Laien, ja, von wem auch immer. Und es geht auch um eine, jetzt die Begriffe vergessen, die der da verwendet, aber da geht es darum, dass Wahlfreiheit auch im Grunde genommen abgeschafft wird, weil man eben auch anhand der technischen Möglichkeiten viel besser sehen kann, was die Menschen wollen, und dass man sie eben nudgen kann in die richtige Richtung und dass sie schon das Richtige tun, indem man, ja, so wie Nils, den wir jetzt schon mal zitiert haben, ja auch sagt, der sagt, ja, man stellt einfach die Supermärkte um, ja, und da ist ja auch eine total kluge Idee dahinter. Man stellt die so um, dass die Leute automatisch das Richtige kaufen. Ja. Da muss man sie nicht zwingen mit dem grünen Diktator sozusagen. Du kaufst jetzt aber die nachhaltige vegane Milch. Man stellt das einfach nach vorne und schon verhalten sie sich anders. Aber da liegt auch wirklich eine große Gefahr dahinter.
Ja, Point of no return. Das ist die große Gefahr. Also, du bist ja jetzt schon nicht mehr in der Lage, ohne dieses Phone zu leben. Und sie reden ja auch in dieser, also ich finde das, was ich so krass finde an diesem Davos, an diesem World Economic Forum, ist so, das sagt auch Russell Brand, hat das auch so lustig erzählt in seinem Video. Wir reden immer von Verschwörungstheorien und wie das dann alles so irgendwo im Hintergrund passiert, in irgendwelchen Villen und da in engstem Kreis. Und nein, es passiert vor unseren Augen. Da reden irgendwelche Leute im World Economic Forum in Basel, in Davos, ganz offen darüber, wie wir jetzt in den nächsten Jahren einfach die Welt verändern. Und ihr könnt alle zugucken, weil wir sind so, oder das ist ja so, das ist ja wie der Typ, der etwas klaut in einem Laden und es nicht versteckt, es einfach rausläuft mit dem Gegenstand, den er klaut. So, so offensichtlich, dass die Körpersprache es nicht mal...
Er kündigt es vorher noch an. Er sagt, ich klaue jetzt übrigens das, kommt alle her. Und geht ganz gemütlich raus.
Und alle sarkastisch, so, ah, das ist ein lustiger Typ. So. Nein, genau so passiert's. Vor unseren Augen werden diese Sachen besprochen, so, ja, Facebook, wir wollen alle Leute in Facebook drin haben in 10 Jahren, so, dass niemand mehr nicht drin ist, so, hahaha. Ha, ha. Und das geht nicht mehr zurück. Also ich bin schockiert, ich bin wirklich schockiert, weil ich auf der einen Seite natürlich auch mit diesen Medien arbeite, ich aber auch weiß, dass die mich an den, sag's mal so ganz schön, wie es ist, an den Eiern haben. Die haben mich an den Eiern. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, und das ist ja, ich weiß ja noch nicht, hat das einen Grund gehabt, warum du noch einen zweiten Channel gemacht hast? War das schon so Backup oder?
Ja, richtig. Da haben sie mich auch an den Eiern, weil sie halt 2 meiner Videos gelöscht haben. Hanebüchene Rechtfertigung oder Begründung. Und dadurch bekommt man Strikes und dann sagt man, okay, ein dritter Strike, der kann deinen Kanal ganz platt machen. Und mit 180.000 Abonnenten hat man eine gewisse Reichweite, vielleicht auch, ich würde sagen Macht, aber halt schon Deutungsmacht. Und dann sagt man, da kann man schon auch mal ein bisschen dran drehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Ich gehe jetzt mal auf andere Kanäle. Aber letztendlich ist da natürlich auch die Frage, wie nutzt man die tollen Möglichkeiten der Technologie, wie wir sie jetzt ja auch nutzen, wie nutzt man sie wirklich für eine menschenwürdige Zukunft, dass man sich gleichzeitig auch nicht von ihnen vereinnahmen lässt und dann muss man auch andere Strukturen aufbauen, die es ja aber auch schon, das gibt es ja alles, die Möglichkeit ist da, wir müssen jetzt nur noch mehr Werbung dafür machen, das besser ausbauen und dann sind wir vielleicht auch unabhängiger von diesen Big Tech und Big Corporations.
Mhm. Was hast du da im Kopf, also was sind so die Ausweichmöglichkeiten, also ich bin jetzt zum Beispiel bei Patreon, so seit fast einem Jahr jetzt. Habe auch übrigens da noch ein paar Fragen von diesen Patreons. Das ist so ein Perk, den ich den Leuten zur Verfügung stelle. Wenn du mich auf Patreon unterstützt, dann kannst du dann auch Gunnar jetzt zum Beispiel in diesem Fall auch nochmal eine Frage stellen. Und das ist halt cool, aber so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist auch Patreon natürlich vielleicht irgendwas, ist ja auch nicht meins. So, es ist schon mal ein bisschen besser, aber es ist auch nicht meins. Das heißt, was ist bei dir denn so die Idee, die größere?
Ja, also es gibt zum einen überhaupt die Frage nach den Unterstützern. Wie können Unterstützer wirklich ohne einen Mittelsmann unterstützen? Den gibt es natürlich immer, aber wenn man jetzt sagt, Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter, da ist es ja am ehesten noch gegeben. Substack als Blog finde ich ganz gut, aber letztendlich, ja, Patreon hat das auch gezeigt, die löschen auch Leute, die ihnen nicht mehr genehm sind und das ist letztlich bei allen ja auch irgendwie möglich. Dann die Peer-to-Peer-Systeme, dass man auch, da kann man so auch so eine Art YouTube draus machen, was eben nicht kontrollierbar ist, was dezentral ist. Alles, was sozusagen auf dieser Blockchain-Technik beruht, kann auch ein Aspekt davon sein, die Technik richtig zu nutzen, aber auch, wie ich finde, die analoge Technik. Wir haben ja nicht nur digitale Techniken und wir haben auch analoges zum Beispiel eben tatsächlich das Treffen und die Möglichkeiten, sich zu versammeln und dort auch Orte zu haben, wo man sich physisch auch treffen kann. Das muss immer wieder auch, also wir dürfen uns auch nicht ersetzen lassen oder reinziehen lassen in die virtuelle Welt, wo ja eben auch einige sagen, ja, das wird sowieso passieren und das wird auch vielleicht ganz toll werden, aber ich hänge da eben noch so einer alten, schönen alten Welt an, als der neuen Welt.
Ja, ich bin auch alt geworden jetzt mit 30 an dem Punkt, wo ich sag, ich bin da romantisch. Also ich gucke da zurück und habe da so diesen romantischen Blick in die Natur. Also ich habe die letzten 6 Jahre, bin ich auch um den Globus gereist mehrmals und habe viele Orte gesehen. Ich bin froh, habe ich sie gesehen, bevor das passiert ist. Mhm. Aber so diese Idee, diese Technokratie, die da jetzt da entsteht, das ist schon, also es macht vieles wahrscheinlich einfacher, aber du bist ja auch Philosoph, deswegen ist es ja so diese, der Mensch muss ja was haben, mit dem er struggelt. So, also ohne, wo geht das, also die Idee ist nicht zu Ende gedacht, weil ohne Struggles werden wir, also entweder total unglücklich, wenn es das wirklich so mal gibt, dass es gar nichts mehr gibt, kein Widerstand, oder wir suchen uns einfach wieder irgendwas anderes. Dann gibt es wahrscheinlich Krieg dann wieder. Dann haben die Leute wieder Bock, sich irgendwie gegenseitig zu sabotieren und manipulieren. So. Also wo geht es denn hin? Das ist nicht zu Ende gedacht, so sehe ich es.
Ja, einige sagen, naja, dann wird halt die virtuelle Welt und die KI wird es so machen, dass sie dir irgendwelche Struggles vortäuscht, so wie bei einem gut gemachten Spiel. Ne? Dass du sagst, oh, jetzt komme ich in ein neues Level, jetzt bekomme ich neue Challenges und so weiter. Die sind ja auch dann nicht doof und dann können das sogar messen anhand deines Hormonhaushalts und deiner Bio-Werte da. Okay, was braucht er jetzt gerade? Was für ein Hormon soll ausgeschüttet werden? Und dann wodurch schüttet es bei ihm aus? Ja, das sehen wir ja dadurch, was er sich so auf Instagram, so wo er liked und so weiter, und dann bekommt er das wieder. Also da ist ja wirklich auch so eine ganz gefährliche Macht dadurch da. Und wo eben auch einige sagen, naja, wenn das besser ist als die Wirklichkeit ist auch nicht immer toll und es ist einfach nicht mehr zu unterscheiden von der Wirklichkeit, komm, dann nimm mich doch mit rein. Ne? So Ignorance is bliss, wie Cypher in Matrix sagt. Da wird es vielleicht auch viele geben. Und die sich dagegen wehren, vielleicht ist das eben doch dann auch ein gewisser Vorteil, vielleicht werden die ja in Ruhe gelassen. Ja, also wenn es nicht allzu viele sind wahrscheinlich und wenn die ein bisschen unter dem Radar bleiben und wenn die sich noch eben mal in der realen Realität, falls die das überhaupt ist, versammeln, dann können die auch sagen, wow, krass, wie schön das Leben doch auch eigentlich sein kann, auch ohne die ganzen technischen Möglichkeiten.
Ja. Interessant. Ja, das sind ein paar coole Gedanken, dass wie ein Videospiel sieht, dass die Struggles dann eben wirklich auch schon vorgerechnet werden, auch machbar sind. Nicht zu stark.
Ja. Genau, ja, genau. Dass da immer ein Flow kommt.
Ja, genau, dass man immer schön in der Mitte ist. So. Nicht in der Komfortzone. Wow.
Ja.
Jetzt nochmal zurück in die Realität von dir. Jetzt, du hast gerade dein, also ich versuche jetzt das einfach mal mir vorzustellen. Du warst Lehrer, du hattest eine ganz klare Struktur, du hast gelebt, du hast gearbeitet und jetzt zwei Wochen lang, so die letzten zwei Wochen. Fühlt sich das gerade wie so ein neuer Lebenszyklus an oder, also da gibt's ja auch Struggles jetzt so gerade. Vielleicht kannst du uns mal einweihen über so einen Tag im Leben von Gunnar. Aktuell.
Es gibt noch wenig Alltag, weil es eben auch erst sehr kurz ist und weil natürlich auch viel abgewickelt werden muss, ne, dass man sagt, okay, wie kann man jetzt eine gute Übergabe machen und wie kann man auch sagen, okay, es ist gar keine Flucht und das ist das alte Leben und es war alles doof und so weiter, sondern das soll ein Übergang sein, wo man eben auch viel von dem alten Leben mitnimmt. Aber letztendlich ist es so, dass jetzt die Suche von mir nach einem Ort losgeht und auch jetzt gerade, ich bin hier in Italien, auch realistisch wird. Wo könnte dieser Ort sein, an dem man so eine Gemeinschaft, eine Insel der Freiheit aufbauen kann, ein Ort für Lebendigkeit und auch für ein freies Lernen? Und da ist jetzt gerade sehr viel Abenteuer. Ne? Das ist wirklich auch Struggle, so das zu finden. Das könnte ein guter Ort sein, aber nein, der hat dann die und die Nachteile. Oder hier werden wir dadurch vielleicht irgendwie beeinträchtigt. Das ist, so wie man sagt, der Prozess ist ja auch sehr wichtig auf dem Weg zum Ziel. Aber so wie ich das bei Winnie the Pooh gelesen habe, der wird dann irgendwie gefragt von dem Schwein oder sowas, was ist wichtiger, das Ziel oder der Weg dahin? Und er antwortet dann, die Begleitung. Und das fand ich eigentlich sehr schön.
Ja, das ist schön, schön. Ja, das heißt, mittelfristig jetzt geht es darum, den Abgang mit Stil zu machen, da langsam, stabil auch vorzugehen.
Genau, also es geht darum, auch zu merken, was war denn gut und was sollte man behalten und was kann wir gar nicht mehr gebrauchen. Was war wirklich auch so eine Art schwarze Pädagogik sozusagen, wo habe ich vielleicht sogar einfach, weil ich dachte, ja, das macht man halt so, ja, zum Beispiel mit Noten, ja, mit Noten, da sind wir alle mit aufgewachsen und wir geben Noten, wir belohnen, wir bestrafen und sozusagen, da ist das überhaupt so gut, genau, sich das halt immer alles auch wirklich deutlich zu machen. Hier, der Hund will auch mal was sagen.
Das ist auch die Begleitung jetzt gerade aktuell.
Ja, und auch sowas, ne, zu merken, was gehört denn zu einer guten Gemeinschaft dazu? Tiere zum Beispiel, das Zusammenleben mit Tieren, ne, dass Kinder auch lernen, ne, wie diese Tiere, welche Bedürfnisse die Tiere haben und so weiter, dass Natur dazu gehört, dass dazu gehört, dass alle gewertschätzt werden, dass alle gesehen werden in ihren Bedürfnissen und so weiter. Ja, so, das finde ich super spannend gerade, sich das alles eben jetzt mal zu vergegenwärtigen.
Ja, das ist der glaube ich, mal so der, fast schon so dort, wo wir noch am meisten Gold haben, versteckt bei dir, so dieses Bewusstsein darüber, was hier alles mit einspielt. Und eben, ich habe es dir vorhin am Anfang gesagt, meine Idee ist so in Kopanjan jetzt zuerst mal Fuß zu fassen, zu gucken, was dort geht, eventuell auch auf systemischer Ebene auf der Insel gewisse Unterschiede zu machen. Also es gibt dort zum Beispiel noch so ein paar Sachen wie Tollwut, also es gibt dort noch so ein paar Hunde, die dort mit Tollwut scheinbar rumlaufen, das ist ja in Asien noch so ein Thema, das vielleicht mal in den Griff zu kriegen, dass es dort mal so auch safe ist für Kids und dann eben auch mit meinen eigenen Kindern natürlich dann irgendwann auch so eine Community zu bauen, wo auch Lehrer dabei sind, die dann Lust haben, etwas zusammen zu errichten für die Community dort, so, dass es dann eben auch wirklich Leute gibt, die sich dort gegenseitig auch supporten, dass man auch kein Homeschooling braucht, sondern das ist dann eben ein Schooling, ein Dynamic Schooling. Du gehst mal an den Strand, einmal geht man in den Wald, einmal geht man auf den Markt, einmal hat man Kontakt mit den Natives dort, mit den Thais, einmal geht man auf den Strand und macht Plastik sammeln und so. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch so diese Idee, ein eigenes Schul, ich würde mal nicht sagen, dass ich ein komplettes System errichten will, aber so eine Art Verlängerung, so eine Art Add-on für die Eltern auch. Also nicht nur die Kinder brauchen Bildung, sondern die Eltern brauchen auch Bildung, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wenn du in den ersten sechs Jahren, bevor das Kind in die Schule kommt, als Eltern deine Hausaufgaben gemacht hast, dann hast du auch die Möglichkeit, schon sehr viel zu formen, oder? Also wie siehst du das im Allgemeinen, so Eltern?
Also finde ich genauso. Und das Problem ist oft, glaube ich, für viele Eltern in unserer Gesellschaft, wir sind so isoliert, ne? Und das ist auch eben etwas, was Corona nochmal so deutlich macht, dass uns die Isolation so schwer fällt, ist halt ein Anzeichen dafür, dass wir eben vorher mit dieser Isolation immer schon, dass wir die untergründlich, unterschwellig da hatten. Wir haben dann Einkindfamilien, die sind vielleicht oft nicht vernetzt. Wir haben diese große Mobilität zwar, aber das bedeutet auch, dass die Freunde sehr weit weg sind, dass man es nicht im Dorf hat, in der Sippe, in der Community und dass man deswegen als Eltern so unglaublich gefordert ist, gleichzeitig noch den Job zu machen und dann eben da auch noch ein super anwesend und aufmerksam zu sein. Und das Natürliche ist ja in unserer menschlichen Entwicklung oder in Entwicklungsgeschichte als Menschen, dass das eben ganz viele machen und dass es dort auch keine Professionalisierung von Lehre gibt. Also im Sinne von, der Staat darf jetzt sagen, wer Lehrer ist und wer nicht Lehrer ist. Und nur der Lehrer ist, hat auch etwas Wissenswertes zu sagen. Und nur das, was von ihm in der Schule gelehrt wird, ist auch wertvoll. Und das, was außerhalb der Schule gelernt werden kann, das sei irgendwie nicht wertvoll. Und das muss man einfach aufbrechen, weil natürlich auch Kinder viel, viel lieber so lernen und viel einfacher und effektiver so lernen, dass sie von all denen, die verfügbar sind in ihrer Lebenswelt, sagen wir in einem Dorf, in einer Sippe, lernen können. Und dann wäre das nämlich eben die Chance, wenn man sowas aufbaut, dass man hier den Eltern auch eine totale Entlastung bietet und den Kindern viel effektiveres und auch freudvolleres Lernen.
Ja, genau. Das ist schon wieder ein so geiler Punkt, den du ansprichst. So dieses selektive Abgrenzen von wissenswerten Wissen. So, das ist wichtig fürs Leben, das ist nicht wichtig fürs Leben. Und das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, mit diesen Noten entsteht ja auch dieser extrinsische Motivationsfaktor. Also, dass du eigentlich so wie es auch die meisten Eltern leider machen, mit dem Bonussystem, entweder du wirst bestraft oder du wirst belohnt. Und dann machen die Kinder es nicht mehr selbstbestimmt, weil sie eine intrinsische Motivation haben, ich finde das geil, ich will das. Nein, sie machen es, weil die Eltern sie schon früh kontrollieren wollen und sagen, schau mal, wenn du es nicht machst, und dann machst du es, um Konsequenzen zu vermeiden, um Probleme zu vermeiden oder um eben Belohnung zu kriegen, dann paukst du für irgendwelche Sachen, die du eigentlich gar nicht willst, nur um die Note zu kriegen. Und das führt dann auch zu diesem Problem, wenn du dann aus der Schule kommst. So, hey, und jetzt? Was machst du jetzt? Ja, jetzt gibt's keine Noten mehr, okay? Ja, jetzt musst du es selbst wissen. So, nein, das passt nicht. Es passt nicht zusammen. Da ist ein Problem. So. Ja.
Auf jeden Fall. Das ist auch genau das, was auch der Ivan Illich mit dem Wort der heimliche Lehrplan der Schule meint, dass auch der Lehrplan ist. Das Kind ist unreif, es passt nicht von vornherein in die Gesellschaft, es muss passend gemacht werden und es will das aber auch nicht, sondern es muss dahin erzogen werden. Und weil es das nicht will, muss man es halt eben belohnen oder bestrafen. Und das macht man dann zum Beispiel mit Noten. Und das lernen wir. Ja, egal wie die Lehrpläne offiziell gestrickt sind, das lernen wir auf jeden Fall. Und das ist dann einfach etwas, was ja sozusagen abgeschafft gehört. Oder das kann man halt nur wegnehmen, indem man ein anderes Menschenbild hat, indem man vom Kind nicht so denkt, dass es eben gar nicht lernen will oder dass es eben kein kompletter Mensch ist, den man erstmal in die Gesellschaft einfügen muss, sondern dass das Kind lernen will und das, was es lernt, auch für es sinnvoll ist, weil es in einer Umgebung aufwächst, wo es sieht, hey, der kann das, den finde ich toll, durch Nachahmung, ne? So wie das immer passiert.
Ja, genau.
Und was wir jetzt haben, ist, wo Lehrpläne geschrieben werden von irgendwelchen Behörden, ja, die sitzen da in irgendeinem Dezernat oder einer Bezirksregierung und die schreiben dann auf, so Kompetenz, dies und das muss das geben können. Die sind ganz weit weg von dem Kind, beziehungsweise das Kind ist auch ganz weit weg von denen. Das interessiert sie überhaupt nicht dafür, was die jetzt da denken, was ein Kind können müsste, weil das nämlich auch sehr individuell ist. Und da muss man viel mehr Vertrauen, glaube ich, haben in diese Selbstlernfähigkeiten des Menschen.
Mhm. Ja, genau. Also das muss gefördert werden, das sehe ich auch so. Mhm. Ja. Und rein so von der Sozialisierung her, das ist ja auch so ein Thema eben, warum man jetzt Homeschooling only nicht machen soll. Das sollte ja schon so einen gesunden Sozialisierungsprozess geben und die Kinder sollten ja auch, und das ist ja auch so eine Funktion der Schule, so dieses Babysitting, so wenn die Kinder in der Schule sind, da machen sie keine... Ja. krummen Sachen auf der Straße. So, deswegen ist es auch Schulpflicht, damit die Eltern dann auch mal entlastet sind, weil die wohnen ja in ihrer Dreizimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, irgendwo in einem Block und eben, wie du gesagt hast, die sind auf sich alleine gestellt, die haben nach 6 Jahren so, endlich mal wieder Zeit für uns. So. Ich habe eine Frage gestellt, meine Community. Ich habe gefragt, weil ich Schaufensterpuppen gesehen habe hier in Miami. Also die sind in einem Modeladen und die hatten Masken an, die Schaufensterpumpen. Und ich so, hab sie gefragt, ich so, hey Leute, glaubt ihr, wir haben in 3 Jahren noch Masken? Und das war so 50-50. So ein paar haben gesagt, ich hoffe nicht. Ein paar haben gesagt, ja, auf jeden Fall, das wird nie wieder weggehen. Und ich stelle mir einfach jetzt auch eine Jugend vor, Kinder, also wenn das, ich weiß nicht, ob das in der Schule wirklich bleiben würde, das wäre ja richtig krass, aber das macht ja auch etwas mit uns. Ich kann dich nicht mehr anlächeln. Da ist Menschlichkeit.
Ja, total.
Also wenn wir jetzt mal die 5 Sinne, das sind Daten. Ich höre, ich sehe, ich rieche, ich schmecke, ich fühle, das sind Daten. Und wenn jetzt die Mimik, die Spiegelneuronen, was da alles mitspielt, wenn das jetzt runtergeregelt wird in dem Kindesalter, wo die jetzt gerade sind, dann gehen da doch, also ich habe es gespürt in der sexuellen Energie in mir selbst, dass da was sich verändert hat damals im Lockdown, so in den ersten paar Monaten, bis ich dann nach Mexiko gekommen bin. Und ich stelle mir halt einfach vor, dass da auch ganz viele Sachen jetzt passieren, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. So diese Menschlichkeit, die jetzt gar nicht richtig trainiert wird aktuell in der Schule, die da gar nicht mehr stattfindet. Das könnte da noch auf uns warten.
Ja, total. Und man müsste da ja wirklich noch richtige, also dass man da so richtige Studien machen müsste, wobei man es ehrlich gesagt sich ja auch denken kann. Und wenn diese Studien gemacht sind, dann ist es sowieso alles zu spät. Ne? Wie wirkt sich das aus? Ja, wie wird sich das wohl auswirken, wenn ein 2-3-jähriges Kind oder sagen wir mal ein 6-jähriges Kind über die Hälfte seines bewussten Lebens und auch teilweise unbewussten Lebens eben die Menschen nur noch mit Maske sieht. Und da kommt ja eben hinzu, dass wir ja sowieso schon eine Vertrauenskrise haben, dass das Ganze ja auch darauf beruht, dass wir dem anderen nicht vertrauen. Wir sehen in ihm den Erreger oder den Überträger von Viren und von Krankheiten. Und jetzt auch noch sozusagen durch diese physische Barriere davon abgehalten werden, in ihm einen Menschen zu erkennen. Ja, das ist einfach so. Wir brauchen mehrere Punkte, um einen Menschen als Menschen erkennen zu können. Und wenn das so gestört ist, wenn da Punkte wegfallen, ist es einfach viel, viel schwerer. Und das ist ein Schritt, muss ich sagen, in Richtung Entmenschlichung.
Mhm, genau.
Ja, nicht, dass man jetzt nicht als nur noch als Roboter wahrnimmt, aber es gleicht dem immer mehr an. Und es gibt ja auch krasse Bilder so von Leuten, die nochmal so eine ganz Körperanzug fast tragen und eine ganz Gesichtsmaske, die schon gar nicht mehr zu erkennen sind. Aber weit sind wir da nicht mehr hin. Also das wird sehr viel mit unseren Kindern machen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man die Kinder auch in einen Bereich gibt, also dass man sie dort aufwachsen lässt, wo sie viel mit menschlichen Gesichtern in Kontakt sind, gerade in dieser sehr, sehr prägenden Phase ihrer Entwicklung.
Da jetzt vielleicht direkt die Frage rein, die könnte man jetzt verbinden. Und zwar hat Marius auf Patreon gefragt, was ist deine Prognose für Deutschland in den nächsten 5 Jahren? Und in diese Frage jetzt eingewickelt, diese Idee, wir haben jetzt Worst-Case-Szenario, Masken bleiben. Und du sagst jetzt, hey, aber Eltern sollten ihre Kinder an einen Ort bringen, wo das eventuell noch gegeben ist. Also je nachdem, ob deine Prognose für die nächsten 5 Jahre gut oder schlecht ist. Aber wie siehst du das jetzt weitergespinnt?
Also das ist echt so schwer, habe ich ja auch gesagt, dass, wenn man mehrere Szenarien aufmachen will, ist die schlechte tatsächlich so ein Bürgerkrieg. Also ich denke schon, dass Deutschland und Frankreich wirklich so auf Pulverfässern sitzen oder welche selber sind, weil der Riss durch die Gesellschaft so stark geworden ist. Und dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass diese Spaltung zu wirklich physischer Auseinandersetzung führt, gerade durch das Kinderthema. Ne? Wenn dann werden vielleicht Kinder aus den Schulen rausgenommen. Sie werden vielleicht eine Zeit haben, wo sie sich mit anderen Lehrern zusammenfinden oder auch eine neue Art von Bildung ist. Dann werden die anderen wieder darauf aufmerksam werden und sagen, das geht ja gar nicht, Schulpflicht und so weiter. Das sind ja Corona-Leugner. Kinder oder Kinder von Corona-Leugner, Eltern, wir müssen die mit Gewalt, dann muss der Staat mit Gewalt die Kinder wieder, ne, diese Schulpflicht durchsetzen, und dann kann es also wirklich, gerade wenn es sich an solchen heiklen Themen eben aufhängt, zu krassen physischen Auseinandersetzungen kommen. Dann kommt noch hinzu die wirtschaftliche Rezession, die Aufblähung der Geldmenge, dann Inflation, die da durch diese Rezession dann auch teilweise eben verdeckt werden wird. Und dass die Menschen merken, ich habe eigentlich gar kein Geld mehr, ja, es ist alles weg. Und um die auch ruhig zu stellen, wird dann eben das digitale Geld mit einem bedingungslosen Grundeinkommen eingeführt. Und dann versucht man, diesen Bürgerkrieg einigermaßen noch so zu verhindern, dass er nicht so ganz aufflammt, indem man den Leuten auch eben sozusagen wirtschaftlich Unterstützung, ja, Sicherheit gibt. Und das wird sie aber in eine starke Abhängigkeit führen. Klar, ne, von diesen ganzen digitalen Mechanismen. Dann kommt das Social Credit System dazu, das eben auch dann an diese finanziellen Hilfen gebunden ist, Impfung und so weiter. Und dann ist, glaube ich, die beste Hoffnung, dass früh genug so viele wie möglich abspringen und schon Strukturen aufbauen, die autark sind, die auch unterm Schirm bleiben, die dezentral sind, so dass man auch nicht unbedingt ein Interesse daran hat. Es sollen ja keine terroristischen Zellen sein, wo der Staat ein Interesse daran hat, die jetzt irgendwie zu sprengen, sondern das sind einfach Menschen, die man vielleicht mal machen lässt. Ja, die stören halt nicht groß. Solange man das Gros der Menschheit unter der Verwaltung hat, dann kann man ja zufrieden sein. Aber dann kann es wirklich nur für die Menschen die Hoffnung sein, dass sie sich so früh wie möglich an solche Inseln der Freiheit retten. Das wäre so meine, es ist keine richtige Prognose, es ist so eine Angst und eine Hoffnung gleichzeitig.
Mhm. Ja, ich sehe es. Und das ist ja auch so ein bisschen die Mission von dir, auch von mir, dass wir hoffentlich auch immer noch in 5 Jahren, wenn es dann soweit ist, die Plattform sind für Leute, die das jetzt hören und sagen, oh, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich so eine Person finde, die dann auch dieses autarke Leben ermöglicht, dass wir solche Leute dann auch auf unserer Plattform weiterhin featuren, dass eben auch dieses Netzwerk wächst oder zwischen dieser, ich würde sagen, es ist halt so eine Einstellung, also es ist eine Überzeugung, es hat ja viel mit Werten zu tun, dass diese Leute dann eben auch über dich immer wieder wissen, was ist neu, was gibt es jetzt hier irgendwo, vielleicht außerhalb von Deutschland, vielleicht irgendwo in einem speziellen Gebiet oder in Italien, Thailand, dass die Leute dann eben auch immer noch wissen, wir haben Möglichkeiten. So. Ja, ich sehe das.
Genau. Und das ist ja auch eine viel selbstbewusstere und sich selbst bemächtigende Gesellschaft als die wir in den letzten vielleicht 70 Jahren oder so noch länger 100 Jahren hatten, wo man immer mehr abhängig wurde und gesagt, naja, der Staat wird schon machen oder die da oben werden schon machen und die sorgen für uns. Und wir jetzt merken, nein, tun sie nicht. Wir müssen es selber machen, aber wir können es auch selber machen. Genau. Und wir können auch unsere Themen selber setzen. Wir können uns selber informieren. Wir können selber gucken, dass wir Trends setzen dadurch. Und das ist auch wirklich eine richtig positive Nachricht, dass wir aus dieser Ohnmacht dadurch rauskommen können.
Ja, genau. Das ist unsere, wir sind in der Power, jedenfalls jetzt noch. Und ich glaube, dass es auch so bleiben wird, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das alles komplett in eine andere Richtung geht. Gut, es gibt immer wieder Black Swan Events, wo man sich dann wieder fragt, wie konnte das passieren? Aber aktuell sind wir da noch auf einem, also ich bin noch sehr optimistisch insgesamt, trotzdem noch. Und du ja auch, sonst würdest du es ja nicht mehr machen. Sonst hättest du dich ja schon abgeschrieben.
Ja, nee, genau, dann kann man nur noch den Kopf in den Sand stecken, ja.
Das bringt mich jetzt auch zu einer witzigen Frage von Norman. Ich denke, wir haben da jetzt gar nicht so die Idee, aber wenn du eine hohe politische Position hättest, was würdest du denn jetzt konkret ändern? Und ich glaube, hier ist jetzt schon mal die Frage, kann man überhaupt in dieser Position was ändern? Ich weiß es nämlich nicht.
Genau. Das ist eine super wichtige Frage. Ich würde das ja auch nicht anstreben, weil ich auch selber nicht an die Macht der Politik glaube, sozusagen. Klar, sie kann so Gesetze machen, aber letztendlich ist sie dann immer abhängig, gerade in der Demokratie, von der öffentlichen Meinung. Und es ist so offenbar ja dann doch so, wie wir es auch am Anfang, ja, wie du es gesagt hast, dass doch da die Angst ja vorherrschend ist. Und das ist zum Beispiel auch meine Geschichte bei den, wenn jetzt einzelne Gerichte, wie sie es in Deutschland getan haben, entscheiden, dass in den Schulen die Maskenpflicht nicht angemessen ist oder Tests und so weiter, dann hilft das oft gar nicht unbedingt, weil diese, also es hilft schon auf jeden Fall sehr, aber das große Problem ist halt, dass die meisten Lehrer und die meisten Eltern und sehr, sehr viele Schüler auch ja trotzdem diese Angst haben. Und das Einzige, was die hören, ist jetzt, wir müssen jetzt in Schulen gehen, wo es keine Masken gibt. Und das ist für die ganz schrecklich. Das sind Schüler, die mir sagen, es fühlt sich falsch an, keine Maske zu tragen. Ich habe dann Angst. Ja. Und den nimmt man jetzt sozusagen die Maske. Also man eigentlich tut man nimmt sie ja nicht, aber jeder darf ja eine Maske tragen. Aber man gibt den anderen das Recht, sie nicht zu tragen. Und was macht man jetzt mit dieser Angst? Wenn ich jetzt irgendwie Bundeskanzler oder Kaiser von Deutschland wäre und sagen würde, so, ab morgen sind alle Maßnahmen ausgesetzt, ist eh alles Quatsch, ja, dann haben die Leute ja trotzdem diese Angst. Ne? Und deswegen ist es so unglaublich schwer. Ich würde eher versuchen, alles so dezentral wie möglich machen zu lassen, dass man sagt, also sozusagen, ich würde Macht nach unten abgeben und zu sagen, okay, guckt doch mal bitte in euren Gemeinden, wie ihr das selber machen wollt. Und wenn ihr sagt, ihr haltet euch an einen Inzidenzwert, aber ihr habt nur einen Inzidenzwert von 17 in eurem Dorf, dann handelt doch bitte auch danach. Warum sollt ihr danach handeln, wie irgendwo an der Ostsee jemand einen Inzidenzwert hat? Also noch viel mehr Föderalismus, noch viel mehr Dezentralisierung.
Das finde ich auch ein guter Ansatz. Es klingt natürlich auch kompliziert im Kopf so, dass jeder so für sich selbst, aber am Ende des Tages ist es auch wieder eine Umstellung, die sicher auch funktionieren würde, wenn man die Leute hat, die sich dafür einsetzen, ganz einfach so. Ja. Vielleicht nochmal zu dir, Gunnar, die Frage von Leon, die fand ich auch interessant, weil du beschäftigst dich ja schon sehr stark mit der ganzen Thematik täglich, würde ich auch fast schätzen. Und seine Frage ist, wie schaffst du es trotz der ständigen Auseinandersetzung mit den toxischen Corona-Maßnahmen positiv zu bleiben? Also was machst du so für dich?
Tatsächlich durch die Gemeinschaft. Ja, ich mache leider relativ wenig, muss ich sagen, auf einer gesundheitlichen Ebene. Ich sehe auch, ich trinke schon wieder Bier. Ja, das ist hier die Antwort. Ne? Bier ist ja auch eine Lösung. Also Alkohol. Leider, da muss ich mir wirklich mal, nehme ich mir immer so vor, ja, du musst jetzt was zum Ausgleich machen und so weiter. Aber was mich schon auf jeden Fall oben hält, ist die Gemeinschaft. Also, dass es Leute gibt, jetzt auch wirklich in meinem engeren Umfeld, die sagen, die mir dieses Bier zum Beispiel bringen, ja, und die sagen, machst gute Arbeit, wir unterstützen dich und so weiter. Und die dabei sind und die das auch mit mir aufbauen wollen. Dann diese große Community, die wir haben, ne, die sagen, wow, okay, wir unterstützen dich, wir hören das gerne, was du sagst, und dann letztendlich auch dieses Privileg, was man dadurch hat, zu sagen, okay, ich wollte immer gehört werden, ja, so ein bisschen Narzisst ist ja auch in mir, einige sagen, ja, ein bisschen ist gut, ne, da ist nichts mehr anderes, aber ja, okay, du denkst, du hast was zu bieten, du hast ein paar Sachen gelesen, du hast dir ein paar Gedanken gemacht und dir fehlt halt die Reichweite und jetzt kommt sie und okay, das ist spannend, ja, du brauchst Verantwortung dafür und das ist ein Abenteuer und das finde ich, ist dann schon einfach, du wolltest es doch immer so, ne? Ganz ehrlich, wollten wir nicht alle auch irgendwie, so schlimm das ist, in Zeiten leben, die eine Aufgabe darstellen und die dich herausfordern und wir haben das große Glück, dass es kein Krieg in der Form ist, dass uns nicht die Bomben aufs Dach fallen oder dass irgendjemand Leuten jetzt noch nicht zumindest in Lager gesteckt wird. Es ist eine sehr wichtige Sache und es gibt sehr viel Leid und wir müssen uns dagegen eben auch äußern. Aber letztendlich, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht, ja, ich sitze hier beim Bier in Italien, ne? Ich kann ja wirklich nicht klagen. Und dann muss ich auch wieder dankbar sein, dass ich solche Zeiten erleben darf, wo die Aufgaben und die Herausforderungen, die an uns gestellt werden, ja noch relativ risikolos auch zu meistern sind.
Mhm. Dankbarkeit, genau. Das ist eine Medizin, eine Universalmedizin. Und
ja, ja.
Auch immer wieder die Perspektive zu kriegen, wie du gesagt hast, so hey, uns geht's immer noch sau gut. So, also es ist immer noch Meckern auf einem, ich sage nicht auf höchstem Niveau, aber auf einem überdurchschnittlichen Niveau. So,
ja, also für uns auf jeden Fall, wobei es eben natürlich denen, die unter den Maßnahmen leiden, zum Beispiel auch in den Entwicklungsländern, ne, wo die, auf die man ja dann total selten guckt, die total darunter leiden, dass die Industrieländer einfach mal sagen, ja, hier, stopp und so weiter, denen geht's halt überhaupt nicht sau gut. Und dann haben wir, es ist ein super krasses Privileg, dass es uns sozusagen ja noch so gut geht. Aber aus diesem Privileg wächst halt auch diese Verantwortung zu sagen, genau. Ne, wir müssen aber auch da hingucken.
Genau, aus Privileg wächst Verantwortung, das mag ich, das ist gut. Ja, wie können wir Verantwortung übernehmen? Also wie kann jetzt der Zuhörer, der jetzt das gehört hat, dich oder deinen Plan oder deine Community unterstützen? Was sind so die Anlaufstellen oder die Orte, wo du die Zuhörer von The Chain is Life verweisen möchtest?
Mhm. Also das ist für mich so eine ganz neue Frage, weil ich so als Philosoph sage ich immer, naja, ne, man muss halt mal drüber nachdenken, man muss mal drüber sprechen und dann muss man, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jetzt ist es ja wirklich so ganz konkret. Was ich konkret mache, ist über diesen Hashtag oder dieses Motto, ich mache da nicht mit, auch letztendlich eine Hilfe zu formulieren für Leute, Eltern gerade und Lehrer, die sagen, okay, da ist meine rote Linie, da mache ich nicht mit. Und die dadurch in Probleme kommen, finanzielle Probleme oder auch, dass sie sich rechtlichen Beistand holen möchten, aber das nicht bezahlen können. Und das unterstützen wir. Und jeder, der eben bei diesem Hashtag nicht, ich mache da nicht mit, mitmacht, der kann das unterstützen. Also das kannst du über Merchandising machen. Also gibt's auf meiner Seite gunnarkaiser.com oder eben direkt spenden. Und das geht halt zu 100% an diese Menschen. Und ansonsten ganz konkret ist halt solche Sachen zu unterstützen, die rausgehen aus dem System. Refugien wie meins, aber auch es gibt ja viele andere. Ne? Ken Jebsen baut seinen Campus auf. Es gibt viele, die schon existieren, Ökodörfer und die sich gerade gründen, die Vernetzung machen. Da kann jeder auch in seiner Region und Leute finden, sich selber vernetzen, unterstützen. Da kann man sofort was machen. Man muss gar nicht warten auf, ja, aber die Politik muss endlich und dann kann ich, man kann sofort handeln.
Naja, man kann sich jetzt entscheiden und das ist auch das, was ich immer wieder als Appell an meine Zuhörer gebe. So, ich habe diesen Tipp mal von einem Kollegen gekriegt, nicht mal in Bezug auf Corona, sondern in Bezug auf Geld. Der hat mir gesagt, Misha, schau mal, mit Geld und Karriere, das ist so eine Falle. Wenn du nämlich heute nicht hinsitzt oder irgendwann mal hinsitzt und sagst, dann ist genug. Also Kontostand X oder Besitztümer X oder auch ein Jahr oder ein Alter, wenn du das jetzt nicht definierst, dann wirst du nie genug haben. Also es wird dann weitergehen und weitergehen und weitergehen, bis du irgendwann mal sagst, dann ist genug. Also das muss definiert werden. Und so habe ich das auch meinen Zuhörern immer schon gesagt und auch meinen Zuschauern. Schau mal Leute, wartet nicht darauf, dass die Politik was verändert, sondern sagt euch einfach, wann habe ich genug? Also eben Zwangsimpfung, okay, das mache ich nicht mehr mit. Oder 5. Lockdown. Also du musst einfach überlegen, ab wann habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Und dann mache ich Schluss. Und dann gibt es auch keine Hin und Her mehr. Dann ist es halt so. Und wenn du das halt auch nicht machst und immer wieder hoffst, dass es besser wird, dann bist du auch wieder genau in diesem gleichen, in dieser Falle drin. So. Das heißt, das muss sich jeder selbst aufschreiben.
Genau, man muss sagen, wo ist meine rote Linie?
Genau.
Aber auch, was mache ich dann, wenn meine rote Linie erreicht ist?
Genau. Ne?
Also man kann immer sagen, so, na, ich mache da nicht mehr mit, aber was ist dann? Was kommt dann? Welche Konsequenzen zieht man dann? Das ist gut, sich das wirklich so früh wie möglich auch nochmal vorzustellen, weil ja immer die Gefahr ist, dass die Baselines geschiftet werden, wie man sagt, ne? Dass der Frosch im Wasser da immer heißes Wasser ertragen muss und man das dann nicht merkt. Ein bisschen kann ich noch, es ist doch nur ein Pieks, es ist doch nur eine Maske, ne? Wie es heißt. wenn man das vorher klar sagt, also wenn wir vor einem Jahr gesagt hätten, so hier, das würde ich niemals mitmachen. Wie vielleicht wäre da bei einigen schon längst die rote Linie überschritten, wo sie jetzt sagen, ach na ja, okay, jetzt leben wir halt mit dieser Rundumüberwachung oder mit den Masken für Kindern und so weiter, ja. Und dem Mega-Lockdown. Na, was soll schon groß schief gehen?
Ja, ja, genau. Das ist genau die Gefahr. Ja. Vielleicht noch zum Schluss abschließend die Frage von mir persönlich an dich, weil ich genau dieses Video auch so heftig gefeiert habe und du das ja auch so in einem One-Take aufgenommen hast, irgendwo auf einem Auto, hast du die Kamera einfach hingestellt und einfach angefangen so zu Poetry-Slammen, fast schon so ein bisschen, hat sich's angefühlt. Wie bereitest du dich allgemein auf Videos vor? Also bist du begabt, dass du einfach losreden kannst oder machst du dir Notizen und hast diese Notizen auch vor dir? Also das würde mich jetzt einfach persönlich auch als Creator interessieren, wie du deine Videos vorbereitest und dann auch produzierst. So.
Sehr unterschiedlich, weil es sehr unterschiedliche Arten von Videos gibt. Jetzt hier zum Beispiel so ein Interview ist ja sowieso total frei. Und es gibt Sachen, wie die ich als Livestream mache, wo ich so ein paar Stichworte habe, meine Struktur und mich so sonst auch ein bisschen eben nochmal meandernd da bewege und finde es auch ganz schön. Man kommt ein bisschen ins Plaudern oder geht mal hier den Weg lang und das ist noch nicht so gescriptet. Es gibt dann Videos, wo ich mir vorher einfach sehr gut Gedanken mache, auch über Zitate, die ich mit reinbringen will und so weiter, wenn ich wirklich dann recherchiert habe. Und es gibt Videos, die, wenn es jetzt so gerade so wissenschaftliche Sachen sind, ne, und Daten und Fakten und Zahlen, wo ich das einfach richtig skripte, ne, wo ich sage, so das und das und das muss da und da kommen, weil das muss dann auch sitzen, das muss auch klar rübergebracht werden. Und da merkt man ja schon auch, ich finde den Mix ganz schön, weil das eine hat natürlich den Nachteil, auch wenn es professioneller ist, dass es halt künstlicher ist und unnatürlicher. Genau. Ne? Keiner spricht so wie wenn man jetzt von einem Teleprompter ablesen würde, so spricht ja kein Mensch. Kein Mensch ist so. Deswegen diesen Mix. Aber ich merke natürlich auch, dass ab einer gewissen Reichweite die Leute sagen, die neu dazukommen, ja, der stottert ja oder der hat dreimal gesagt oder das Licht ist ja nicht schön oder die Kamera, das gucke ich mir gar nicht an, das ist ja nicht professionell. Ja, die sind dann immer noch diese hochgejazzte ARD, ZDF, öffentlich-rechtliche Qualität, ja, also so auditive und visuelle Qualität gewohnt und machen das andere als dilettantisch, tun die das ab. Aber deswegen muss man schon auch dann diesen Anspruch, den ich bisher nie hatte. Also, hört doch auf den Inhalt, es ist doch egal, ob das jetzt nur 3 Pixel sind oder so. Aber es hat schon auch seinen Einfluss, ja.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem Audio kann ich garantieren. Also Video ist noch so eine Sache, da kann man drüber hinweg sehen. Aber Audio, also wenn das mit einem Toaster aufgenommen wurde, so das Audio einfach so richtig schlecht ist, dann bin ich raus. Also ich bin raus, genau. Egal wie geil der Inhalt ist. Habe ich auch schon abgeschaltet. Geil. Ja, hey Gunnar, ich danke dir extrem erstens mal für deine Zeit jetzt hier, dass du dir einfach die Zeit genommen hast, in diesem ganzen Hin und Her, was dem du dich jetzt gerade befindest. Auch danke für deine Arbeit, für deinen Mut.
Danke dir, ja. Also ich finde es ja sehr, sehr cool, dass wir so auch ins Gespräch kommen. Du in Florida, ich in Italien und wir einfach über die Probleme in der Welt reden können. Das ist auch ein großes Geschenk, kann man auch sehr dankbar sein.
Ja, genau. Wir reden über die Probleme, aber wir sind hinter der Kamera auch dabei, die Lösungen vorzubereiten. Und das ist ganz wichtig so, dass auch jeder hier, der jetzt zuhört, weiß, so, wir können lange reden, aber am Ende des Tages ist es immer die Entscheidungen, die Handlungen, die wirklich die Veränderung machen. Deswegen, das ist auch nochmal ein Appell an alle. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und für dein Gespräch. Und wir sehen uns wieder, hören uns wieder hoffentlich bald.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ciao, ciao.
So, da sind wir wieder, meine Freunde. Was für eine geile Folge. Also, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht vom Gunnar. Es ist ja immer nochmal was anderes, mit Leuten persönlich zu sprechen. Aber der Gunnar, der ist sehr aufmerksam, sehr eine aufmerksame Person. Hat mir jetzt im Gespräch auch nochmal besser gefallen sogar, als schon in den Videos. Ja, was soll ich sagen, einfach ein cooler Typ, entspannt, authentisch und scheint auch wirklich, ja, das Herz im richtigen Fleck zu haben, wie ich schon im Intro gesagt habe. Ja, was soll man noch dazu sagen? Ich würde sagen, hier geht's weiter für dich. Überleg dir mal, welche Implikation das für dich bedeutet, was du daraus ziehst. Und wenn dich dieses Thema im Allgemeinen interessiert, dann rate ich dir auch wirklich an, das Video auf Gunnars Zweit-Channel zu gucken, das gestern rausgekommen ist. Also wahrscheinlich, wenn du das hörst, schon letzte Woche. Ich werde das Video auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Dort findest du auch den Link zu Patreon und zu allen anderen Sachen, die The Chain is Life betrifft. Falls du neu hier bist, dann umso besser. Schau dir am besten einfach mal die Shownotes an. chainislife.com, dort erfährst du mehr über das Projekt. Und genau, also Gunnars Video gestern, das war auch richtig geil. Da ging es um das Thema, wie eben Wissenschaft auch politisiert wird, wie da immer mehr auch dieses politische Interesse mit einfließt. Das sind zum Beispiel auch Informationen, die ich bisher noch nicht hatte. Und das braucht auch wieder Mut, solchen Content hier zu bringen, weil man damit natürlich auch ganz vielen Leuten ans Bein pisst. Und deswegen sage ich, Leute wie Gunnar, das sind Vorbilder für mich, weil sie einfach mit ihren Werten nach vorne gehen, sich nicht verstecken. Und wenn mehr Menschen das tun würden, dann hätten wir nochmal eine ganz andere Dynamik hier. Deswegen, das sind meine letzten Worte für heute. Meine Freunde, ich bin raus. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out.